Grüß Gott, lieber Wanderer, Wanderer im Podcastland. Ich grüße dich und freue mich, dass du hier den Weg in meine warme Stube gefunden hast zum Tischlein Deck dich Podcast. Ich bin Simon hier am Start mit der Nummer 51. Ja, richtig. Bin hier noch ein bisschen überstaut, muss mal kurz nach der Tonqualität schauen. Ja. Nun ja, lieber Wanderer, ich sehe, es schneit draußen, da liegt schon ein bisschen Schnee und vor, wo ich noch draußen eine kurze Strecke zurückgelegt habe zu Fuß, da sind mir die Schneeflocken schon richtig ins Gesicht geblasen, es war ganz schön unangenehm und es ist jetzt also diese Winterzeit, diese düstere Zeit, düster ist draußen. Und drinnen natürlich auch in meinem Herzen. Aber ja, ich konnte mich heute wieder nicht dieser Sucht erwehren, dieses Podcasten. Ja, muss jetzt einfach schon wieder raus. Und ich will auch eigentlich dieses Thema der Ethik, der Biosicherheit und der Gesundheit langsam abschließen. Aber es ist so gut, was Alain Badiou dazu schreibt. Und deshalb muss ich da einfach noch weiter vorlesen. Das war ja gestern. Gestern war es, wo ich Folge 50 aufgenommen habe. Ja, was ganz schön viel an Vorlesungen, wenig an Kommentar im Vergleich zum sonstigen Vorgehen hier im Podcast, spüre ich doch, dass es eigentlich besser ist, mehr frei zu reden und möglichst wenig vorzulesen. Ja, aber bei dem Text von Badiou ist es unumgänglich. Also der Text ist auch nicht so leicht verständlich beim Lesen. Deshalb muss man ihn auch erst vorlesen, um ihn besser begreifen zu können. Und es ist nicht so leicht. Ja, Badiou schreibt da halt seine subjektive Sicht auf die Welt auf. Und ist das jetzt die Wahrheit? Es ist auf jeden Fall seine Wahrheit. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Und nicht glauben, dass eine Wissenschaft, die mehr mit Zahlen arbeitet, deshalb allein schon korrekter ist, weil sie halt irgendwie mit Zahlen um sich wirft und wir glauben, 2 plus 2 gleich 4, das ist so eine ewige Wahrheit. Das muss ewiger sein, als was ein Philosoph sich an zusammenhängenden Gedanken überlegen könnte. Das ist ein grundlegender Denkfehler, so zu glauben, dass die exakten Wissenschaften uns auf exaktem Weg zum richtigen Leben führen wird. Das ist ja auch der Grundfehler meines Lebens, genau, dass ich damals Physik studiert hatte und dann danach Informatik und nicht erkannt habe, dass mein eigentliches Talent in der Literatur und Philosophie liegt. Aber egal jetzt, ich lasse mich von solchen Ressentiments nicht aufhalten, dass die Biografie, diese Falle, ja, die Biografie ist aus meiner Sicht keine so tolle Sache, die wir jetzt selber frei und selbstbestimmt als freie Subjekte gestalten können, sondern in erster Linie eine Bedrohung. So wie Stefan auch sagt im Aufwand-Podcast, ja, viele Leute machen dann nach dem Abi so ein Jahr Reise, aber da ist auch schwierig, man muss diese Reise auch planen. Das ist auch das Schwierige, was ich auch gemerkt habe, dann nach meiner Reise, nach dem Bachelorabschluss, nach dem Studium, ja, hatte ich auch so ein Jahr Reise mir vorgenommen, aber mit der Planung hat es etwas gehapert und das war genau der Punkt, dass ich da irgendwie, ja, dass diese Reise bei weitem nicht so schön war und ich sie nicht so gut genutzt habe, wie es eigentlich hätte sein können. Aber naja, das ist halt diese Bedrohung. Wenn man die ganze Zeit in diesem Hamsterrad lebt, des Kapitalismus, dann ist man da, habe ich mich zumindest so gefühlt in dieser Situation nach dem Studium, dass ich nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Das kommt mir so sinnlos vor, sich hier einfach einzugliedern in das System der Lohnarbeit. Und gleichzeitig will ich auch nicht länger so abhängig von meinen Eltern sein und weiter studieren. Ja, und das war so eine bedrückende Situation. Da wollte ich dann auch gar nicht mehr richtig was planen und bin dann einfach so losgereist nach Südamerika. Und das, ja, ist auch ganz gut, so ein bisschen planlos zu reisen. Aber besser wäre es natürlich wirklich, man würde hier die Biografie in die eigene Hand nehmen. Aber für die meisten Menschen, sage ich mal, das ist ein edles Ziel, was wenige Menschen erreichen können. Es wird immer solche Leute geben, solche Pioniere wie Adam Curry aus dem Nordländer Podcast, die einfach so herausstechen aus der Masse, die einfach getrieben sind und immer neue Ideen und Visionen haben und immer was Neues machen werden aus ihrem Leben, egal wie viele Rückschläge sie einstecken müssen. Aber für die Masse, für die Mehrheit der Menschen ist das ja, die Mehrheit ist einfach kein Adam Curry, das ist ja völlig leicht einzusehen. Und dass deshalb auch dieses Gerede von der Biografie, von der Freiheit des Einzelnen, die Biografie zu gestalten, ist völliger Quatsch, ist im Grunde mehr eine Quelle des Leidens als eine Quelle des Glücks, diese Freiheit der Biografie. Aber okay, das habe ich gesagt, genau, weil ich hierauf zurückkommen wollte, auf die Physik nämlich, die ja auch in meiner Biografie verwurzelt ist, weil ich ein Jahr Physik studiert hatte, bevor ich es dann abbrach. Und was ich da gesagt habe in der letzten Folge, war ja höchst aufschlussreich über konservative Kräfte. Das muss ich hier noch mal ganz genau zusammenfassen. Es war ein bisschen wirr, ein bisschen ungenau, weil ich dann von, ja, einfach ein bisschen die Worte verwechselt habe. Aber im Grunde war es schon, ging es in die richtige Richtung, meine Erklärung. Aber hier nochmal, was ist eine konservative Kraft? Da lese ich hier Wikipedia. Konservative Kräfte sind in der Physik Kräfte, die längs eines beliebigen geschlossenen Weges, Rundweg, keine Arbeit verrichten. An Teilstrecken aufgewendete Energie wird an anderen Strecken wieder zurückgewonnen. Das heißt, die kinetische Energie eines Probekörpers bleibt ihm am Ende erhalten. Also kinetisch ist die Bewegungsenergie, wenn der Körper in Bewegung ist, eine Geschwindigkeit hat, dass die, ja, kinetisch. So, mein Beispiel war ja mit der Reibungskraft. Die Reibungskraft ist ein Beispiel für eine nicht konservative Kraft. Insofern vielleicht eine revolutionäre Kraft, könnten wir sie nennen. Ja, aber egal, bleiben wir mal dabei. Die Reibungskraft ist nicht konservativ. Warum? Wenn ich jetzt hier vor mir auf meinem Tisch was vor mir herschiebe, irgendwas, ja, dieses Buch hier, schiebe ich hier anhand eines beliebigen geschlossenen Wegs, Rundwegs einmal herum. Also nicht von A nach B, wie ich letztes Mal sagte, aber ist nicht so wichtig, sondern wirklich von A nach A, wieder zum gleichen Ausgangspunkt zurück, anhand irgendeines Weges. Dann ist jetzt aber klar, wenn ich hier einen kleineren Kreis schreibe mit dem Buch, dann wird die Reibungskraft auch kleiner sein in der Summe, als wenn ich einen größeren Kreis beschrieben hätte. Die insgesamt aufgewendete Kraft von mir ist dann größer. Das ist eine nicht konservative Kraft. Jetzt gibt es aber auch konservative Kräfte, wie die Höhenenergie. Genau, die potenzielle Energie. Dieses Buch ist hier auch auf meinem Stehschreibtisch, das heißt so etwa ein Meter, ja, so ein Meter über dem Boden, sage ich mal. Und genau, jetzt wieder von Punkt A nach A anhand eines beliebig geschlossenen Weges. Da ist jetzt völlig egal, was das für ein Weg ist, auf dem ich das Buch jetzt hin und her bewege. Wenn ich es wieder zu meinem Ausgangspunkt A zurücklege, dann ist die Summe der Energie, die ich dafür aufgewendet habe, die gleiche. Also Energie und Kraft sind nochmal was Verschiedenes, aber es ist in dem Fall nicht so wichtig, so genau zu unterscheiden. Hier in der Physik ist es natürlich was Verschiedenes, aber hier ist nur wichtig, das zu verstehen. Ich kann dieses Buch hier vom Punkt A hochheben um einen Meter, dann kann ich es aber auch wieder runterfallen lassen um zwei Meter und dann wieder um einen Meter hochheben und zurück an Punkt A. Das ist das. In der Summe ist die Nettoenergie gleich Null. Ich musste hier keine Arbeit verrichten. Das klingt paradox, aber überlegen wir mal. Ich hebe es erst hoch. Ja, da muss ich eine Arbeit verrichten, eine Kraft aufwenden mit meinem Arm. Dann lasse ich es runterfallen. Da kriege ich aber diese Energie zurück und sogar noch mehr, weil ich es zwei Meter runterfallen lasse. Da ist also eine negative Kraft, die ich aufwenden muss, weil ich kriege ja eigentlich was geschenkt an Kraft, an kinetischer Energie, die ich dann wieder irgendwie anders nutzen könnte, aber egal. Und dann hebe ich es wieder hoch um einen Meter. Und ja, in der Summe habe ich also zweimal um einen Meter, also um zwei Meter insgesamt hochgehoben und auch um zwei Meter fallen gelassen. Und es ist aber egal, ob ich das jetzt um 20 cm erst hochgehoben hätte und dann auch nur um 20 cm wieder fallen lasse. In der Summe ist die verrichtete Arbeit gleich Null. Das heißt, was ich an der einen Teilstrecke aufwende an Energie, das kriege ich an der anderen Teilstrecke zurück. Das ist eine konservative Kraft. Ja, weitere Beispiele sind natürlich im elektrischen Feld, im Fall einer elektrischen Ladung, die jetzt, sagen wir mal, negativ ist, ein Elektron, das da rumschwirrt irgendwie und im Zentrum steht eine positive Ladung, dann ja, ist jetzt egal wieder, ob, auf welchem Weg ich es von Punkt A nach A bewege, dieses Elektron. Ich kann es erstmal, also klar, unterschiedliche Ladungen ziehen sich an. Erstmal könnte ich dieses Elektron ganz hinwandern lassen zur positiven Ladung und dann müsste ich halt wieder Kraft aufwenden, um es zurückzubekommen. Aber einmal habe ich ja Energie geschenkt bekommen, einfach so kostenlos, dass sich die beiden anziehen, ist halt physikalisches Gesetz und da wird ja, und dann einmal muss ich aber Energie wieder aufwenden. Das heißt, in der Summe gleich 0 ist das gleiche, wie wenn ich es einfach am gleichen Ort gelassen hätte oder wie auch immer auf einem anderen Weg bewegt hätte. Elektrische Energie ist also auch, elektrische Kraft ist also auch konservativ. So, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Worauf ich hier natürlich kommen muss, ist diese Frage der Geschichte. Wie wäre es, wenn wir das jetzt auf den historischen Materialismus anwenden, wie es da hieß im Text von Badiou? Was das sein soll, naja, verstehen wir, versuchen wir die Historie zu verstehen, die Geschichte. Dann würde ich sagen, der Fortschritt kann da keine konservative Kraft sein, sondern ist offensichtlich revolutionär. Offensichtlich finden immer wieder Revolutionen statt. In der Wissenschaft, wie Kuhn das genannt hat, als Paradigmenwechsel, dass ein neues Paradigma einfach in Kraft tritt, weil die Wissenschaftler durch Widerlegung gesehen haben, dass die alte Theorie lückenhaft war, nicht weiter brauchbar ist. Also Paradigma wird vom einen Tag auf den anderen ausgewechselt durch eine hervorragende Einzelleistung oder Leistung von einer Gruppe von Wissenschaftlern, die einfach darüber hinausgehen, was bisher so Standardglaube war. Aber nicht nur in der Wissenschaft, natürlich auch in der Politik, in der Staatenbildung, überall sehen wir Revolutionen und es wird damit Schluss gemacht, wie die Menschen bisher gelebt haben und ihre Welt aufgefasst haben und plötzlich durch Technik wird unser Leben komplett umgekrempelt. Also ja, für mich ist es schon klar, dass es absurd ist, wie Michel Houellebecq den Konservatismus so anzupreisen als Quelle des Fortschritts. Das ist absurd. Offensichtlich ist die Quelle des Fortschritts die Revolution und der Weltgeist, das Fortschreiten der Geschichte hin zum Fortschritt. Der Weltgeist, diese Synthese aus den verschiedenen Aktionen der Einzelakteure der Geschichte, der dahin fortschreitet, der ist keine konservative Kraft, sondern eine revolutionäre Kraft. Okay, aber dieses etwas metaphorische Argument wollte ich hier noch kurz ausführen, bevor wir uns dann dem eigentlichen Thema widmen. Klar, muss ich hier bei Badiou weiterlesen. Und ja, ich muss schon sagen, dass mir die Pandemie zusetzt, dass es mir zusetzt, jetzt hier mir diese Aufgabe, mich dieser Aufgabe auszusetzen, darüber zu sprechen. Und ja, es ist hart, weil ich mich da halt gegen diesen vermeintlichen Konsens der vernünftigen Leute wenden muss und ganz klar sagen muss, es sind nicht die Politiker, die im Zentrum meiner Kritik stehen, sondern wirklich Leute wie Stefan aus dem Aufwachen-Podcast, aus Wolfgang aus dem Neu-20er-Podcast, dass diese Leute für mich ja als so große Vorbilder gelten können, aber ich halt da sehe, wenn die schon so einschwenken auf diesen Gesundheitsfanatismus und das bedenkenlos zu akzeptieren bereits sind seit Beginn der Pandemie, das ist anscheinend sinnvoll, ist ja möglichst viel gegen Corona zu tun, sich möglichst gut zu sichern, die Gesundheit zu schützen. Wenn das so schon Konsens ist, dann bei den Leuten, denen ich am meisten vertraue, die ich am meisten bewundere, dann ist die Lage wirklich schlecht, würde ich sagen. Und dann ist das ein Paradigma, das sich schon so durchgesetzt hat in der Bevölkerung und da, wogegen auch aus linken Kreisen, ja, wenn sie denn existieren, nicht mehr angekämpft werden kann und will. Aber nun ja, das ist halt das Harte, meine ich, sich damit auseinanderzusetzen, die großen Vorbilder zu kritisieren. Aber ja, ich hoffe mal, das hat auch den einen oder anderen gefreut, was ich gesagt habe über den Aufwachen-Podcast, dass sein Überleben mir viel wichtiger gewesen wäre als das Überleben von ein paar Menschen, ja. das ist vielleicht eine zynische Abwägung. Die Frage stellt sich so ja auch nicht für mich, dass ich darüber zu entscheiden hätte. Nur grundsätzlich ist es schon völlig richtig, wie Nietzsche meint, dass die Schöpfer von kulturellen Produkten, die neues Denken, neue Gedanken, neuen geistigen Schwung in die Welt bringen, deren Leben ist viel wichtiger als das Leben der Masse der Menschen, die einfach nur stumpfsinnig ihren Gewohnheiten nachgehen. Und man müsste natürlich bei einer Pandemie abwägen mit einer Maßnahme. Da greift man wo ein? Ja, vorgeblich um Leben zu retten, aber man müsste halt abwägen, was erzielt man damit noch für Nebenwirkungen? Das ist dieser Punkt von Nassim Nicholas Taleb, dem libanesischen Autor, den ich schon erwähnt hatte, der immer davon spricht, dieser Interventionismus, der ist so wissenschaftlich begründet. Also er wendet das auf ganz verschiedene Felder an, aber das naheliegendste Beispiel ist natürlich die Außenpolitik der USA im Nahen Osten, dass sie interventionistisch agiert haben in den letzten Jahrzehnten und dabei aber nicht berücksichtigen, was für Folgen da entstehen. Man will das eine schaffen und schaut dann nur darauf, auf dieses Ziel, aber auf die Nebenwirkungen. Schaut man eben nicht oder lässt sie außer Betracht und die sind dann eben viel gravierender. Und das ja, kann man nochmal nachlesen, auch bei Taleb in seinem Buch Antifragilität. Aber es trifft auf jeden Fall aus meiner Sicht zu 100% auf die Corona-Politik jetzt in der Pandemie zu, dass wir damit schlimmere Schäden angerichtet haben, als das, was wir eigentlich bekämpfen wollten, als was wir da Gutes getan haben durch die Maßnahmen, die ja, aber geht mir jetzt hier nicht um Einzelmaßnahmen. Heute muss ich nochmal so beim Gesamtpanorama bleiben, beim philosophischen und in den nächsten Folgen nochmal auf diese virologischen, medizinischen Fakten zurückkommen. PCR-Tests und so weiter. CT-Werte, die in No Gender schon sehr früh besprochen wurden. Cycle Threshold und so weiter. Wie zuverlässig sind PCR-Tests? Das ist eine gute Frage. Corona-Tote. Wie zuverlässig sind die Daten dazu? Ja, das muss ich dann vielleicht noch einmal aufdröseln, aber heute jetzt so im Panorama bleiben. Und da sage ich also, wo war ich jetzt? Dass wir da also weit schwerwiegender Schäden anrichten, wie Sarah Wagenknecht meinte in ihrem neuesten Video jetzt zu Corona, dass in Bayern die Kinderkliniken voll sind und es eben daran läge, dass die Kinder durch die Lockdowns, dadurch, dass sie nicht mehr zur Schule gehen konnten, ist ihr Immunsystem jetzt halt schon ein bisschen geschädigt oder in seiner Entwicklung gehemmt worden, weil es für so ein kindliches Immunsystem ganz wichtig wäre, ständig mit so kleineren Infektionen konfrontiert zu werden, damit es sich stärkt. Es leuchtet ja ein, dass genau dieser Gedanke der Antifragilität von Taleb, er sagt ja, was ist fragil? Gut, fragil ist ein Glas, das kann halt zerbrechen, das erholt sich nicht mehr von einem zu starken Schlag. Ja, so einen kleinen Schlag kann es wegstecken, aber irgendwo ist die Grenze, da zerbricht es. Das sind halt fragile Gegenstände. Aber was ist eigentlich das Gegenteil von fragil, sagt Taleb. Dafür gibt es kein Wort, deshalb erfindet er das einfach Antifragilität. Und das ist ja eine sehr gute Beschreibung, wie unser Immunsystem funktioniert. Dass es nämlich mit so Krankheiten konfrontiert werden muss, um sich zu stärken, um eine Immunreaktion zu bilden und ja, sich weiter zu bilden, was gibt es überhaupt für Krankheiten, was sind da alles für Erreger im Umlauf. Und weil die Kinder also zu Hause bleiben, ja, weil wir also Menschen schützen wollten vor Corona, werden dann halt andere Menschen geschädigt und liegen da jetzt in den Kinderkliniken, die anscheinend voll sind, schon fast überfüllt, wie Wagenknecht meinte, und nur ein minimaler Teil, unter 1%, liegt dort wegen Corona, weil Corona eben für Kinder praktisch keine Rolle spielt, praktisch nicht gefährlich ist. Also es liegt nicht an Corona, dass die Kliniken bei den Kindern voll sind, sondern wirklich an den Auswirkungen jetzt der Corona-Politik. Und wir werden heute weiter bei Badiou lesen und dieser Frage nachspielen. Warum war es dann so einfach für, dass auch die Linken, sagen wir mal die Linksliberalen, wirkliche Linke, glaube ich, gibt es nicht in Europa, das hatte ich ja gesagt, dass die Linksliberalen also so einfach bereit waren, dieses Narrativ zu akzeptieren. Es geht jetzt um Leben oder Tod. Das ist es. Die Ethik steht im Zentrum, der Tod. Und was Badiou schreibt, man labt sich daran, man genießt eigentlich diese Präsenz des Todes. Das ist, glaube ich, das so Unheilvolle jetzt in der Corona-Diskussion, dass von Anfang an diese ganze Debatte geführt wurde mit so einem latenten Genießen, dass wir jetzt wirklich über was Ernstes reden, über Tod oder Leben. Oh. Und dass der Tod da irgendwie im Hintergrund steht als Bedrohung. Und da wirst wohl auch du ja wohl sachlich diskutieren wollen. Und hier müssen wir wirklich mal wissenschaftlich vorgehen. Und die Verschwörungstheoretiker, die bringen uns hier in Bedrängnis und gefährden Menschenleben. Und wir müssen hier wirklich kopflos handeln, damit wir überhaupt handeln. Dann fühlen wir uns halt sicherer. Dann fühlen wir uns immerhin so, dass wir was getan haben. Das ist eine sehr wichtige Passage bei Badiou. Dieser Tod, der in der Nähe lauert, dieses latente Genießen dieser Entscheidung über Leben und Tod. So, also, da können wir uns als die Herren über Leben und Tod spüren. Ja, und das ist jetzt kein... Will ich hier keine weiteren Vorwürfe machen an einzelne Personen, sondern die sind ja auch alle Teil dieser Ideologie des Gesundheitsextremismus, der Gesundheitsreligion, die ja schon seit längerem vorbereitet war und für die der Boden bereitet war und wo es dann für den Einzelnen selbstverständlich sehr schwer ist, sich dagegen zu wehren, dagegen anzugehen, wenn schon die ganze Gesellschaft sagt, aber das ist ja offensichtlich so, also hier, das muss ja offensichtlich ethisch abgewägt werden, die Menschen, die sterben. Ja, aber Menschen sterben an ganz unterschiedlichen Sachen, auch an Corona. Und es ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen, so eine Strategie, die darauf zielt, möglichst viele Corona-Tote verhindern. Und was wir sonst noch an gesellschaftlichen Schäden anrichten, egal. Es geht nicht darum, dass die Politiker das nicht gut abgefedert hätten. Nee, meine Kritik ist nicht an den Politikern, sondern an dieser Ideologie, dass die so einfach akzeptiert wird und einfach gesagt werden kann, ja, gut, dann müssen wir es halt jetzt machen. Alles, was mit dieser Begründung zu tun hat, Corona einzudämmen, das muss gemacht werden, Nebenwirkungen egal. Dass diese Ideologie sich verfestigen konnte, das ist das Problem und nicht einzelne Politiker. Und das ist wirklich das systemische Versagen, von dem ich gesprochen habe, systemisches Versagen, das in Ideologien begründet liegt. Ja, wenn ich jetzt hier schon dabei bin, ja, kann ich mir auch noch einiges weitere von der Seele reden. Es gibt kein Recht auf Gesundheit. Es gibt kein Recht, nicht krank zu werden. Aber von Anfang an der Pandemie geht diese Gesundheitsreligion, diese Perspektive davon aus, dass es so etwas gäbe und dass das jetzt ja wohl allgemeiner Konsens wäre, dass das Virus das Böse ist, gegen das wir uns alle vereinigen müssen. Dann wird gesagt, ja, aber die Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen anfängt. Ja, okay. Das ist richtig, aber warum soll die Freiheit jetzt plötzlich bei Corona aufhören und warum nicht schon bei der Grippe, die, das ist Fakt, mit Corona vergleichbar ist, von der Schwere der Krankheit, von der Tödlichkeit der Krankheit und von der Schwere der Verläufe ist es vergleichbar mit der normalen Grippe. Hat auch Drosten so bestätigt, schon letztes Jahr. Nur die Verteilung in den Altersgruppen ist etwas anders und es ist eben Corona für Ältere etwas deutlich schwerwiegender als für Jüngere. Und bei der normalen Grippe sehen wir diese Unterschiede in den Altersgruppen jetzt nicht so. Trotzdem gab es ja auch schon Jahre mit 20.000 Grippetoten, wie das letztes Jahr diskutiert wurde, völlig richtig, diese Zahlen zu nennen und ins Verhältnis zu setzen. Also ja, die Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen anfängt, aber dann könnte man damit auch schon wegen der normalen Grippe eigentlich schon solche Einschränkungen begründen und sagen, ja, 20.000 Menschen, das sind ja auch viele, dann müssen jetzt hier auch mit Masken rumlaufen und das öffentliche Leben zum Erliegen bringen. Also ist für mich nicht einsichtig, was soll dann das Neue an Corona sein, warum jetzt diese Begründung hier ziehen soll. Und ansonsten war eine Grippe eigentlich immer ja, dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen. Aber viel wichtiger als das ist eben dieser Punkt, dass es kein Recht auf Gesundheit gibt. Und dieser Satz, die Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit der anderen anfängt, ja, ist einfach nur eine Beweislastumkehr, einfach nur eine Verkehrung der Sachlage, dass nämlich diejenigen, die so extrem Wert legen auf die Corona-Gesundheit, also nicht mal auf die holistische Gesamtgesundheit des Menschen, sondern wirklich ihn von diesem Virus, von diesem größtenteils für die allermeisten Menschen, für die meisten Menschen, sagen wir mal klar, viele Risikogruppen, viele Übergewichtige hier in Deutschland, für die meisten Menschen harmloses Virus, das von einem fernzuhalten. Diese Corona-Gesundheit steht also an oberster Stelle. Noch nicht mal die ganze Gesundheit, dass ein Mensch frei von Depressionen bleibt, ein ausgeglichenes Leben führen kann. Nein, das spielt keine Rolle, sondern wirklich sich von diesem einen Viruserreger gesund und frei zu halten, das soll jetzt seit 2 Jahren fast schon das oberste Ziel der Politik sein. Also dieser ex offensichtliche Gesundheitsextremismus, der sich auf einen ganz kleinen Bruchteil der Gesundheit nur fokussiert und da ansetzt, ja, weil es halt so leicht darzustellen ist, in Schaubildern mit Todesfällen, Krankenhausbelegungen und so weiter, mit Zahlen. Diese Gesundheitsextremisten werden also in der Pflicht, da erstmal darzulegen, inwiefern uns dieses Virus gefährden sollte und solche Einschränkungen rechtfertigen kann. Also, und das können sie eben nicht, weil es schlicht dieses Recht nicht gibt, Corona zu vermeiden und dazu auch noch vom Staat unterstützt zu werden. Das ist dieser Punkt, die Religion. Wie das Christentum nimmt ja Bezug auf die säkulare, auf die weltliche Macht und fordert von der auch noch, dass sie ihre Interessen durchsetzt. So auch heute bei der Corona-Religion, bei der Corona-Gesundheitsreligion, die uns sagt, ja, aber du hast hier diese private Überzeugung, das ist ganz, ganz wichtig, das Virus zu vermeiden und der Staat soll dich auch noch dabei bestmöglich unterstützen und seine Macht hier aufwenden, um das irgendwie zu verankern, dass du deiner Religion gerecht werden kannst. Ja, es tut mir leid, aber aus meiner Sicht ist es, bin ich hier durch meinen eigenen Diskurs an diesem Punkt angelangt, das so zu konstatieren. Dieser Diskurs, der hier stattfindet über Corona, ist im Großteil ein religiöser Diskurs, der von Glaubenssätzen geprägt ist. Es sind nicht die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die hier irrational agieren, sondern wirklich die Leute, die so extrem an Corona denken, so extrem glauben, dass das so wichtig wäre, dass das jetzt das oberste gesellschaftliche Problem wäre zurzeit. Die sind Anhänger einer Religion. Ja, diese Religion ist jetzt vielleicht Mehrheitsreligion, klar, aber das ist für mich nicht entscheidend, dass die Mehrheit dran glaubt. Es gibt dieses Recht, Corona zu vermeiden, trotzdem nicht, aber natürlich, wenn die Bürger dazu angehalten von der Politik, genau dieses Recht geltend zu machen und genau das zu fordern und das zu verlangen. Warum sollte die Ansteckung mit einem biologischen Virus schlimmer sein als mit einem mentalen Virus, also einem bestimmten Suchtverhalten zum Beispiel? Bei Facebook, hat mir mein Bruder gesagt, lagen diese Studien vor, dass sie durch ihre Algorithmen die mentale Gesundheit ihrer Nutzer gefährden. Und deshalb, sagte er, gab es vielleicht auch diesen Ausfall von Facebook und WhatsApp vor ein oder zwei Monaten, weil sie diese Daten verschwinden lassen wollten. Das ist so eine kleinere legitime Verschwörungstheorie, dass es da irgendwie einen Gerichtsprozess gab und Facebook die Daten verschwinden lassen wollte, dass sie also die Gesundheit ihrer Nutzer wissentlich schädigen. Und ja, was soll darin jetzt, also was macht Corona so besonders? Warum ist das jetzt so besonders? Für mich liegt die Antwort darin, dass es sich um ein Virus handelt. Wir sind in einer Informatikgesellschaft und die Informatik kontrolliert irgendwie unser Leben, auch wenn wir es nicht verstehen. Wie? Selbst ich als Informatiker verstehe es nicht. Und bin davon eigentlich auch nur eingeschüchtert von diesen Zahlenkolonnen, die da über den Bildschirm flackern. Und ja, ich weiß auch nicht. Also deshalb ist da diese Angst vor dem Virus. Das Virus, das in den Computer eindringt und den lahm legt und unsere ganzen Daten stiehlt, unsere Bankgeheimnisse lüftet. Das ist, glaube ich, diese latente Angst heutzutage, dass das Virus dein ausgelagertes Gehirn ist. Wie es, glaube ich, mal im Alternativlos-Podcast hieß. Dein ausgelagertes Gehirn, also die Leute begreifen das, ja, das ist ja tatsächlich so, aber dieses ausgelagerte Gehirn ist extrem angreifbar. Da könnte ein Virus kommen und mir irgendwie alles von der Festplatte löschen oder irgendwie jahrelang meine Kreditkarte benutzen, ohne dass ich es merke. Und oh Gott, also ja, das geht mir ja auch so, dass ich da, obwohl ich Informatik studiert habe, eigentlich nicht weiß, was mache ich da? Sind meine Passwörter sicher genug? Ist es wirklich, verwende ich ja vielleicht zu oft das gleiche Passwort? Oder gibt es schon längst ein Virus auf meinem Computer und ich habe es noch gar nicht gemerkt? Was soll ich dagegen machen? Brauche ich eigentlich ein Virusprogramm? Das sind alles so Fragen, die einen verunsichern und die für mich schon so eine leicht psychoanalytische Deutung haben für dieses Corona-Phänomen. Warum jetzt also diese Angstwelle, diese Panikepidemie sich so weit hochgeschaukelt hat, dass wir da in der Informatikgesellschaft leben und deshalb auch so viel Angst vor einem Virus haben. Und wenn es dann ein biologisches Virus ist, dann umso mehr dann denken wir, oh je, ich hatte die ganze Zeit schon Angst vor dem Informationsvirus. Aber jetzt, das nackte Leben, das Wichtigste eigentlich, könnte hier auch angegriffen und ausgelöscht werden von so einem biologischen Virus. Und ja, das ist richtig. Und ja, es gibt auch Todesfälle im Bereich der Jüngeren, unter 30, aber extrem seltene. Das Durchschnittsalter der Corona-Toten ist über 80, etwa 84, glaube ich. Und die Lebenserwartung in Deutschland ist aber bei 79. Das sind schon mal zwei wichtige Zahlen, die hier die Absurdität dieser Debatte nochmal verdeutlichen. Also 5 Jahre über der durchschnittlichen Lebenserwartung reißt dieses Virus dann die Leute aus ihrem Leben heraus. Und ja, das ist auch tragisch, auch wenn Leute über 90 sind, auch wie ich gesagt habe, Folge 48 empfand ich es als tragisch und traurig und ein Einschnitt, dass meine Oma gestorben ist. Vermutlich an Corona. Aber war es wirklich an Corona? Ja? Sie hatte ja verschiedenste Vorerkrankungen und Corona ist dann vielleicht einfach das, was ja noch den einen Anstoß gibt. Also mit 93, da ist es halt dann, da brauchst du dann nicht mehr so viel und da ist es nicht so überraschend zu sterben. Und deshalb ist mein Punkt ganz klar, das kann nicht die Grundlage für eine gesellschaftliche Diskussion sein, um politische Maßnahmen gegen eine Pandemie, gegen die Ausbreitung eines Virus, dass jetzt hier jemand mit 93 daran stirbt, ja, das ist dann so, aber das muss einfach hingenommen werden. Da kann jetzt keine einzige Maßnahme damit begründet werden, mit dem Tod dieser Menschen. Ja, das klingt hart, aber ist aus meiner Sicht einfach realistisch zu sagen, das Leben ist endlich. Und diese älteren Leute hatten ein langes Leben. Und Maßnahmen müssen natürlich getroffen werden. In den Altenheimen war es das Problem bei meiner Oma, dass sie ja das irgendwie das ganze Altenheim infiziert war. Andere Pflegeheime haben es besser auf die Reihe bekommen, die Infizierten dann zu isolieren, dass man wirklich einen Ausbruch kontrollieren konnte, habe ich mitgekriegt von einer Freundin, die auch eine Bekannte hat, die im Altenheim arbeitet, wo man das deutlich besser unter Kontrolle hatte, wo man zusätzliche Räume hatte, aber da, wo meine Oma war, ja, gab es halt wohl nicht diese Kapazitäten, Personalmangel und so weiter, und deshalb hat es sich dann ausgebreitet, dass fast alle Bewohner infiziert waren. Und ja, da brauchst du natürlich diese Maßnahmen, dass wir ja einfach mehr tun, noch nicht mal gegen Corona, sondern dass wir diesen Leuten ganz unabhängig davon ein besseres Leben da im Alter ermöglichen. Und ganz klar sagen, in der Situation jetzt weiterzuleben, weiß ich noch nicht mal, ob das so schön ist, will ich nicht beurteilen. Aber aus meiner Sicht, also für mich würde ich es mir nicht wünschen, in so einem Pflegeheim zu altern und zu sterben, sondern dann wirklich lieber früher irgendwie sterben. Und ja, von dem her kann man es auch so sehen, dass der Todeszug rollt, die Todeswelle bricht sich. Aber ist das wirklich was Schlimmes? Oder ist das in vielen Fällen, in wie vielen, ja, weiß man nicht, aber da müssen wir davon ausgehen, in vielen Fällen ist es auch was Positives für diese Menschen, die dann davon betroffen sind vom Tod. Ist es was Positives, was sie sich vielleicht selber sogar gewünscht haben. Und es geht hier ja nicht um Euthanasie, um Sterbehilfe, sondern einfach darum zu sagen, der natürliche Lauf des Lebens, da ist ein Virus, das breitet sich aus und wir können jetzt selbstverständlich alles lahmlegen, aber wir können es auch akzeptieren, dass dann tragischerweise diese älteren Menschen bevorzugt trifft und wir jetzt halt die Zeit nutzen sollten, die uns noch bleibt mit ihnen, und sie auch besuchen sollten. Das ist nämlich das Perverse, dass dann argumentiert wird, ja, ich will meinen Onkel ja nicht besuchen, weil ich ihn nicht mit Corona anstecken will. Und er ist halt ungeimpft, er will sich nicht impfen lassen, ja gut. Das ist halt diese Feigheit, die ich da feststelle in meinem Bekanntenkreis, dass man sagt, ja, ich will ja nicht tot sein am Schuld des Onkels. Aber wie feige ist das bitte? Also der Onkel kann doch für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will. Und wenn er das Risiko halt tragen will, obwohl er zur Risikogruppe zählt, okay, dann ist es so, und dann sollte man versuchen, dieses Leben, das er jetzt noch hat, das jetzt auch nicht mehr allzu lang wird, klar, weiß ich jetzt nicht, dieses Leben vor dem Tod mit ihm noch gemeinsam zu genießen und ihm angenehmer zu machen. Aber stattdessen wird dann gesagt, oh, das nackte Überleben, das könnte hier gefährdet werden, wenn ich ihn jetzt besuche und Corona übertragen könnte, und deshalb, ja, lieber daheim bleiben und ihn nicht besuchen. Ja, das führt mich schon zu dieser Aussage, dass wir uns alle ja danach gesehnt haben, nach so einem Stillstand, nach einer Einstellung der sozialen Kontakte, und es aber nicht so offen ausdrücken können. Aber ich kann es hier offen sagen, ja, dass ich mich danach sehne und dass ich oft schon gedacht habe, ich habe zu viele soziale Kontakte, ich würde gern viel mehr einsam sein, ich würde nicht so gern meine Familie so oft sehen, tut mir leid, aber ja, die Liebe ist auch wirklich nur so möglich, wenn man eine gewisse Distanz hat. Familie und Freunde, da hätte ich wirklich in vielen Fällen oft eine größere Distanz. Und sorry, wenn jemand zuhört von denjenigen, das ist ja nicht eure Schuld, sondern wirklich meine, dass ich mir hier diese Freiheit, diese Einsamkeit auch selber rausnehmen müsste, vielmehr. Aber egal, ich kann diesen Wunsch offen eingestehen, aber die meisten können es offenbar nicht und müssen das dann projizieren auf so eine gesundheitliche eine Ursache wie ein Virus, das da draußen irgendwie lauern soll, und das dann, das machen wir dann verantwortlich dafür, dass wir die anderen nicht mehr sehen wollen, nicht mehr besuchen wollen. Selbstverständlich gibt es dieses Virus da draußen, ja, glaube ich, dass es im Umlauf ist, dass es real ist. Aber die Bedeutung, seine Bedeutung als politisches Phänomen ist extrem überschätzt. Ist einfach nur das, was wir draus machen. Und wir glauben halt so, es wäre schon irgendwie evident, dass es jetzt ganz, ganz schlimm ist, wenn ganz, ganz viele Menschen sterben an dieser einen klar spezifizierbaren Todesursache. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, ich muss hier weiterkommen, weil das ist so interessant, was Bad Judan schreibt. Das war halt mein Punkt gerade, dass es für viele sicher nicht nachvollziehbar ist, was ich sagte, dass ich mir einen Lockdown wünsche. Ab sofort jedes Jahr, vielleicht mal ein, 2 Monate Lockdown im Winter, aber nicht mit der Begründung, mit dieser gesundheitlichen Begründung, sondern wirklich, dass wir als soziale Wesen da einfach auch mal ein bisschen Ruhe und Einsamkeit brauchen. Das, ja, ist für mich die eigentliche Begründung und auch die eigentliche Ursache dieses ganzen Chaos jetzt, dass, ja, dass diese Sehnsucht nicht nur in mir gab, schätze ich mal, und dass deshalb die Leute auch so leicht empfänglich dafür waren, zu sagen, ja, gut, dann verzichten wir jetzt halt auf unsere Grundrechte, unsere Freiheiten und darauf, geliebte Menschen zu besuchen, Kontakt mit geliebten Menschen verzichten wir mal. Ja, und es ist auch nicht schlimm. Ist doch auch was Schönes, diese Einsamkeit. Nur die Begründung ist für mich nicht zufriedenstellend, nicht akzeptabel. Ja, und dass jetzt halt dieses physiologische, dieses physische, dass das Virus vom einen Mensch zum anderen überspringt, soll jetzt irgendwie sowas Besonderes sein, dass irgendwelche Partikelchen in der Luft sind, Aerosole, darüber wird es ja hauptsächlich verbreitet, nicht über Schmierstoffe oder wie Kekulé das nennt, das heißt auch das Ganze mit Desinfektionsmittel. Der ganze Desinfektionsmitteleinsatz ist auch höchst fraglich, was das überhaupt bringt zur Virusbekämpfung. Und ja, also über Aerosole wird so verbreitet, aber warum soll das jetzt diese Krankheit so speziell machen? Es wird nicht auch so ungesundes Essverhalten durch Ansteckung verbreitet, dass man es bei anderen sieht, dass es eine gewisse Kultur des Essens gibt und man sich daran orientiert, an der Kultur des Genießens und dadurch werden Leute so fettleibig, dass es ihnen selber schadet. Und auch das ist eine Art Ansteckung. Warum soll jetzt die eine physische Ansteckung schlimmer sein und für weitergehende Einschränkungen sorgen als eine mentale, geistige Ansteckung? Warum sollen wir dann nicht sagen, oh, jetzt müssen wir aber einfach mal die Restaurants schließen, weil die Leute sind hier zu dick? Ja, wäre für mich schon nachvollziehbar, eigentlich. Aber zu diesem Gedanken ist auch noch zu sagen, dass vor allem in meiner Generation jetzt unter 30-Jährigen diese Schlankheit, dieses Ideal der Schlankheit schon extremen Schaden angerichtet hat, dass viele Leute ja bisschen, vielleicht ein bisschen molliger sind, aber das schadet ja noch überhaupt nicht der Gesundheit. Also ist auch ein Irrglaube zu glauben, man müsste so schlank sein, um gesund zu sein. Ein bisschen molliger zu sein kann auch sogar noch gesünder sein, laut verschiedenen Studien. Und was jetzt aber meine Generation so extrem zu schaffen macht, und auch mir persönlich sage ich ganz klar, dass wenn man dann ein bisschen mollig ist und dann abnimmt und sich dann aber so darüber freut und davon von Freunden auch noch bestärkt wird und gesagt bekommt, ja, super, dass du das geschafft hast, Glückwunsch. Aber ja, ist das wirklich gut so? Weil warum soll das super sein? Warum? Warum soll ich auf Essen verzichten, asketisch sein, wenn es mir doch schmeckt, wenn es doch gut ist und wenn es noch so gut passt mit meinem Körpergefühl, und sich nur an welchen Idealen orientieren da aus den Hochglanzmagazinen, das ist halt das, was die Leute dann in die Anorexie treibt. Und was auch mir extrem geschadet hat, kann ich hier offenbaren, dass ich vor 4 bis 5 Jahren etwa ja, noch deutlich mehr gewogen habe. Etwa 100 Kilo. Und dann auch durchs Grasrauchen, das ist halt auch, dadurch nimmt man halt auch ab irgendwie, obwohl man da so Hunger bekommt, aber man, ja, irgendwie wird man nicht so dick, irgendwie nimmt man doch eher ab, egal wie viel man isst eigentlich. Auch interessant, aber ja, also auch dadurch, dass ich da mit dem Kiffen angefangen habe, habe ich dann wahrscheinlich abgenommen, deutlich abgenommen, 20, 30 Kilo sogar, glaube ich, aber für mich war es extrem, extrem hart, diese Zeit, wo ich so bisschen übergewichtig war und mich einfach, ja, von meiner sexuellen Attraktivität her nicht mehr so begehrenswert gefühlt habe. Einfach das ganz klar gefühlt habe, diese Brutalität, dass ja jemand, der so ein bisschen dicker ist, irgendwie nicht so begehrenswert erscheint und mir das extrem zugesetzt hat, zu denken, ich müsste jetzt eigentlich mal abnehmen, allein um meine Freundin zu finden, allein um wieder attraktiver zu sein. Und ja, das schadet mir bis heute, denke ich, habe ich da langzeitliche Schäden davon. Und das ist diese Kultur, in der wir leben, in der es schon vor Corona viel zu viele Gesundheitsnormative gab und viel zu viele Appelle, doch mal gesund zu sein, sich gesund zu ernähren. Und ja, also da dann auch noch weiterzumachen und das noch weiter zu treiben und zu sagen, die Gesundheit ist jetzt grundsätzlich Pflicht. Also egal, wo ich hingehe, höre ich das ja, egal, im Supermarkt, wo war ich vor? Im Supermarkt oder ja, egal wo, hört man durchsagen, bleiben Sie bitte gesund, bleiben Sie gesund. Also anscheinend ja, ist es jetzt die erste Bürgerpflicht, gesund zu bleiben. Und das ist halt eine Umkehrung der Situation vorher, wo Gesundheit ein Recht war, dass man einfordern konnte vom Arzt und sagen konnte, hier, ich bin krank, dann kannst du mich bitte behandeln. Aber heute ist es so eine Pflicht. Und wenn dann krank kommt in die Intensivstation, dann ist jetzt anscheinend ja die erste Reaktion, oh, ist der geimpft, ist der ungeimpft, hat er selber Schuld daran, dass er jetzt in der Situation ist? Ja, genauso gut könnten wir dann also am Suizidenten die Frage stellen, ja, du hast ja eigentlich selber Schuld daran, dass du jetzt in der Situation bist, dich von der Brücke stürzen wolltest, aber trotzdem überlebt hast, ja, sollen wir dich hier überhaupt behandeln, weil du hast es ja selber entscheiden können. Das ist diese perverse, menschenverachtende Argumentation, die jetzt schon völlig normal ist, die ich jetzt am Essenstisch schon mir anhören musste im Familienkreis, dass völlig normal darüber gesprochen wird, ja, wenn jetzt die Intensivstationen halt so voll sind wegen den Ungeimpften, dann ist ja wohl klar, dass die Pfleger hier sich ärgern werden, sich fragen werden, wozu sollen sie diese Arbeit hier überhaupt machen an den Ungeimpften, wenn die doch selber sich hätten impfen lassen können und dafür sorgen hätten können, dass sie nicht in die Situation kommen. Das ist einfach absurd. Da könnte man genauso gut ja bei einem Diabetespatienten sagen, ja, der hätte doch selber mal nicht so viel Süßes essen können. Und ja, es ist jetzt aber scheinbar auch so gewollt, habe ich das Gefühl, von der Politik, dass nämlich genau jetzt diese Diskussion stattfindet. Ja, wir brauchen hier schon irgendwie eine Abwägung in der Intensivstation. Wenn es dann am Ende doch mal zu voll wird, dann werden hier halt schon irgendwie die Geimpften zuerst behandelt. Das ist so diese unerklärliche Sicht, die ich da eigentlich rauslese. Also was ist das bitte für eine Diskussion, die da geführt wird? Das läuft darauf hinaus zu sagen, ja, wir verwehren, also dieses Triage-Modell wird hier schon diskutiert, ohne dass dafür eine wirkliche Notwendigkeit gibt. Es gibt jetzt keine Überlastung in dem Sinne in den Krankenhäusern, aber nur mal so, potenziell wird das durchgespielt. Ja, ja, also dann wäre es eigentlich schon ethisch korrekt zu sagen, komm, die Geimpften werden zuerst behandelt, bevor es so behandelt, weil die Ungeimpften haben ja eine Teilschuld, dass sie selber in der Situation sind. Das ist für mich faschistisches Denken, zu sagen, dieses Menschenleben ist so und so viel wert, dieses andere können wir jetzt mal ein bisschen geringer bewerten. Und es ist auch sehr wichtig, daran zu denken, wie viele der Leute, die sich jetzt haben impfen lassen in den letzten Monaten, haben das eigentlich nur aus Angst getan, haben eigentlich nur diesen Diskussionen zugehört und gedacht, ja, was wäre, wenn ich auf der Intensivstation lande? Und wenn es dann wirklich Nachteile auch in der Krankenbehandlung für Ungeimpfte gibt, da will ich ja wohl nicht hinkommen. Und ja, ich glaube, dass das eine reale Angst von vielen Leuten ist und dass das einfach eine unglaubliche Sauerei ist, dass das jetzt so diskutiert wurde und den Leuten so eingepflanzt wurde. Ja, es könnte in Zukunft so weit kommen, dann müssen wir halt Unterschiede machen in der Behandlung von den Kranken. Und ja, ist ganz klar, dass die Geimpften hier irgendwie sich rationaler, wissenschaftlicher und solidarischer verhalten haben. Das ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr hinzunehmen, einfach nicht mehr okay, davon auszugehen, dass das wäre irgendwie eine Grundlage von demokratischer Politik, sondern das ist ein Apartheidsstaat, das ist ein schlimmer als ein Apartheidsstaat. Ich meine, weiß nicht, in Südafrika, klar, gab es diese Trennung zwischen Weißen und Schwarzen, einfach so verankert im Gesetz, und ja, wenn das halt die Herrschaftsform ist, also mit, dann orientieren sich die Leute halt daran. Die Weißen haben in dem Sinne ja auch nichts falsch gemacht. Ja? Die haben sich halt daran orientiert. Das war halt so normale Tradition dort. Ja? Und hier genauso, ja. Es ist jetzt halt Mehrheitsmeinung, dass irgendwie Gesundheit das oberste Gebot ist und noch über den Grundrechten steht. Ja, dann ist es so. Dann ist es aber trotzdem aus meiner Sicht ein Apartheidsstaat. Also das ändert daran nichts. Das ist de facto heute ein Apartheidsstaat. Und es ist aber nicht in allen Bundesländern so, habe ich gehört, dass 2G-Regel nur hier im Süden irgendwie eingesetzt wird. Aber gut, diese Überlegungen mit den Intensivstationen laufen ja darauf hinaus schon auf deutlich. Da müssen wir wirklich mit deutlich schlimmeren Begriffen auch kommen noch als Apartheid. Da ist wirklich Faschismus der angemessene Begriff. Und ja, was ich da bei dieser Diskussion im Geimpfte, Ungeimpfte auf der Intensivstation auch noch bemerkenswert finde, ist diese Ausgangslage, dass man da also nicht davon ausgeht, wir haben jetzt erstmal Mitleid. Gut, das Mitleid, dass ich immer skeptisch bin, aber erstmal jemand, der da liegt, der so schwer krank ist und behandelt werden muss, erstmal da Mitleid zu empfinden, wäre zumindest meine Reaktion, und zu sagen, ja, ist mir doch egal, wie der in die Situation gekommen ist. Das ist auch geht mich auch überhaupt nichts an. Es geht mich auch nichts an, warum der Diabetiker Diabetes hat, sondern muss auch den Arzt überhaupt nicht interessieren, sondern einfach nur alles zu tun, um ihn zu heilen. Wie er in diese Situation gekommen ist, ist nicht von Bedeutung für den Arzt oder den Pfleger, außer es kann irgendwie dazu beitragen, klar. Wenn er sich umbringen wollte, müsste man genau wissen, was hat er da für Medikamente eingenommen, das schon. Aber ansonsten ist es so zynisch, da dann zu diskutieren, ja, zu argumentieren, ja, versetz dich mal rein in einen Pfleger, der auf der Intensivstation arbeiten muss. Was soll der denken, wenn er da so viele Ungeimpfte behandelt soll? Sollte da noch Bock drauf haben? Also das ist so zynisch. Erstmal ist doch egal, auch was der Pfleger denkt, der soll einfach seine Arbeit machen. Und erstmal geht es darum, ja, einfach dem Patienten da alles Gute zu wünschen und zu sagen, hoffentlich kommt er da heil raus. Aber da jetzt so eine Erwägung anzustellen, und die irgendwie die Leute gegeneinander auszuspielen und zu sagen, ja, die Pfleger, die sind hier sicher sauer. Ja, klar, sie sind sicher sauer auf die Ungeimpften und nicht sauer auf die Arbeitsbedingungen dort, dass sie viel zu viel Stress haben und einfach so überlastet sind. Also das ist halt wirklich dieses Paradebeispiel, wie die Politik abgewälzt wird auf den Einzelnen, wie die Politiker Däumchen drehen können und sagen können, aber es ist doch gar nichts mehr zu machen. Es ist das Naturgesetz, dass man am besten gar nichts macht in der Politik, dass alles schon so geregelt ist, dass wir eigentlich die obersten Verwalter sind. Und jetzt hat halt der Einzelne dafür zu sorgen, durch ein gesundes Leben, durch Impfen, dafür zu sorgen, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden. Das ist so zynisch, das ist so verdreht und ich kann es eigentlich gar nicht begreifen, was hier abgeht. Dann, genau, also dieses vorgeschobene Mitgefühl mit den Krankenpflegern dann in der Situation, ja. Und wo Sarah Wagenknecht auch sagte, unter Krankenhausärzten gibt es eine deutlich erhöhte Suizidrate. Ja, also unabhängig von Corona sehen wir hier, dass die Leute unter Bedingungen arbeiten, die einfach nicht gut sind, die man einfach schleunigst verbessern muss, um Menschenleben dort zu retten. Von den Ärzten und von den Patienten, ja. Aber, ja, okay, aber ich weiß nicht. Dass es dieses Menschen gegeneinander ausspielen, das ist schon eine Hetzjagd, das ist wirklich eine brutale Demagogie, die hier stattfindet von allen Seiten, von allen Parteien, auch der Linkspartei, der ich da noch meine Stimme gegeben habe. Aber gut, jetzt muss ich vielleicht wirklich mal... Aber nein, ich will diese Punkte hier auch sauber abarbeiten und sage auch ganz klar, dass hier meine eigene Rede viel wertvoller ist als das Vorlesen, dem ich mich aber jetzt gleich auch noch widmen muss. Die Covid-Patente aufzuheben, das ist nur so ein kleinerer Punkt, den ich mir notiert habe, für eine politische Entscheidung, die viel bewirken könnte auf einer weltweiten Ebene, dass man die Patente für die Impfungen aufhebt. Sodass also Länder wie Indien, Vietnam und so weiter sich selber diese Impfstoffe nachbauen könnten, ohne große Lizenzgelder zahlen zu müssen an Pfizer und so weiter. Ja, dafür ist praktisch die ganze Welt, da habe ich eine Weltkarte gesehen auf Twitter, die ganze Welt hatte ein grünes Häkchen, das hieß, sie stimmen diesem Vorschlag zu. Außer Europa, nur die Länder in Europa verweigern sich dagegen. Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich halt in BioNTech, dass man sagt, ja, wir Deutschen, wieder ein Beweis unserer Ingenieurskunst, unserer medizinischen Erfindungskunst. Und das, ja, da müssen wir jetzt halt auch gut dran verdienen. Das kann ja nicht angehen. Aber wie gesagt, was Kekulé meinte, Varianten entstehen dadurch, dass viele Leute so auf engem Raum sind wie in Indien, dass das ungehindert ausbreitet. Dagegen könnte man also sicher was tun mit Impfungen. Dagegen, dass neue Varianten entstehen, das würde dann ja auch uns hier in Deutschland zugutekommen. Ach, noch nicht mal solche Überlegungen sind halt durchführbar für diese Politiker da in der gegenwärtigen Situation. Gegen Varianten könnte man was tun, dafür, dass die Wirtschaft in diesen Ländern dann auch weiterläuft, wie ich meinte. Wenn in Vietnam die Fabriken stillstehen, dann schadet das uns hier ganz konkret in Deutschland auch. Und es ist sehr, sehr leicht einzusehen und sehr schwer für mich nachzuvollziehen, was da das Problem ist, warum sich die EU dagegen stellt. Oder, ja, also... Nee, ich weiß nicht... Ja, hier noch eine interessante Überlegung mit dem Impfen. Ja, da wird immer so davon ausgegangen, das sei jetzt eine Frage der privaten Abwägung, was ja auch ist richtig, dass, wie bei Kimmich, es mich ja auch nichts angeht, ob sich jetzt Joshua Kimmich impfen lässt, sondern my body, my choice, hieß es früher mal, ja. Jetzt anscheinend ist das Prinzip über Bord geworfen. Aber ja, eigentlich ist es sein Körper und seine Entscheidung und es ist mir egal. Es geht mich nichts an, was ein anderer da macht. Aber meine Überlegung wäre hier zu sagen, bisher wurde immer so davon ausgegangen, man wägt so ab, ja, persönliche Risiken und Chancen der Impfung. Aber für mich ist jetzt halt der Punkt erreicht, wo ich mich frage, ob es nicht eher eine politische Entscheidung ist. Jetzt, dadurch, dass ich mich weigere, mich zu impfen, setze ich vielleicht auch ein politisches Signal. Ja, es ist traurig, dann praktisch zu sagen, ich setze hier meinen Körper als Waffe ein, in diesem politischen Kampf. Aber was bleibt mir noch übrig? Der Bürger ist hier reduziert auf sein biologisches Dasein, wie Agamben schreibt. Es ist ja egal, welche Partei ich wähle. Die Demokratie ist längst schon nicht mehr, ist längst schon nicht mehr funktional, das ist klar. Also von dem her scheint das die einzige politische Handlungsoption noch zu sein, die mir irgendwie bleibt, ja, halt durch eine Impfung in Zeichen zu setzen. Und da ist also diese Erwägung, ja, klar, erstmal auf sein eigenes Wohl schauen und überlegen, wie ist das Langzeitfolgen, was sind die Nachteile, vermindertes Infektionsrisiko, ist das Vorteil fürs Impfen. Aber im Grunde, ja, wäre für mich als eigentlich recht gesunder unter 30-Jähriger jetzt der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, ist mir auch egal. Also dieses Risiko, mit Corona schwer zu erkranken, ist so gering für unter 30-Jährige. Da ist mir der politische Kampf lieber. Und ja, es muss dann halt so sein, dann muss ich halt diesen Kampf gehen, auch für viele Leute, die das nicht konnten, die sich haben impfen lassen, einfach aus Angst vor weiteren Schikanen, also vor sozialer Ausgrenzung oder im schlimmsten Fall sogar vor nicht mehr behandelt werden in der Intensivstation. Für diese Leute, die es halt einfach gemacht haben, einfach dazu gezwungen wurden, da rein schikaniert wurden, kann ich jetzt halt hier meinen Kampf weiterführen. Aber das war nur dieser Gedanke, dass ja mittlerweile für mich schon so, ja, schon so die rationale Haltung dazu sagen, nee, ich setze meinen Körper als Waffe ein, nicht um andere Menschen zu gefährden, sondern um politisch, ja, dieses Zeichen zu setzen, dass ich da nicht mitgehen will und es auch nicht so sehr um meine private Gesundheit und irgendwelche Überlegungen dazu geht, sondern wirklich um die Politik und die gesamte gesellschaftliche Debatte und die Grundprinzipien, die bei dieser ganzen Corona-Diskussion zur Grundlage gelegt werden, dass ja diese Verabsolutierung der Gesundheit, der Corona-Gesundheit, ja, der Nicht-Infektion mit diesem speziellen Virus. Aber hier wollte ich noch was sagen, genau. Was ich in einem neuen Video interessant gesehen habe von Marc Friedrich, ist so ein Autor, hier auch aus dem Schwabenland, aber den kenne ich gar nicht. Er schreibt Bücher mit etwas reißerischem Titel, glaube ich. Der größte Raubzug der Geschichte kenne ich nicht, weil ich nur immer einen schönen Titel. Aber der hat ein interessantes Video gemacht und mit jemandem geredet, der viele PCR-Tests bei sich durchführt. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, 3000 Tests am Tag, sagte er. Aber ein interessanter Punkt war da noch dabei, nämlich was war das nochmal? Also klar, das mit den Cycle Thresholds, ja, habe ich schon erwähnt, das ist jetzt nicht wichtig, das sind diese virologischen Sachen. Ja, aber PCR-Test und so weiter ist fraglich, ob der so als Grundlage dienen kann für die Datenerfassung, die Projektion in der Pandemie. Fraglich, aber ist jetzt nicht so wichtig, sondern was anderes, was er sagt. Mit den unter 30-Jährigen hat es zu tun. Diese Frage nämlich war für mich auch, habe ich mir auch schon länger gestellt. Und er hat sie klar beantwortet, zumindest aus seiner Sicht, ob nämlich es besser ist, genesen zu sein oder geimpft zu sein. Hat er gemeint, nee, genesen sei deutlich vorzuziehen. Da habe ich jetzt im Kekule-Podcast auch, glaube ich, was anderes dazu gehört. Aber ja, in diesem Video von Marc Friedrich, das ich dann verlinken kann, hieß es auf jeden Fall, dass, ja, wenn man die Krankheit hatte, dass einen dann das deutlich besser vor Corona schützt in der Zukunft. Und das passt ja auch zu den Ergebnissen jetzt mit den Studien, dass der Impfschutz deutlich nachlässt mit der Zeit. Das muss ich nochmal genau aufarbeiten. Wie ich meinte, da wird es nochmal eine Faktenfolge geben, aber diese Studie von Sarah Wagenknecht, die sie erwähnt hatte, habe ich ja hier zitiert, 1,6 Millionen Probanden. Bei AstraZeneca war der Impfschutz dann komplett weg nach 4 Monaten. Und das passt also zu dieser Theorie, dass zumindest eine Infektion mit der Krankheit deutlich besser schützt, denn wenn man genesen ist, ja, wenn man es überlebt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man überlebt, dann schützt es besser. Und das ist für mich auch eine sehr relevante Frage, sich zu überlegen, ja, jetzt setze ich mich diesem Risiko aus, einer Impfung mit noch unbekannten Nebenwirkungen, auch mit bekannten Todesfällen durch Impfungen und teilweise extremen Nebenwirkungen. Aber okay, es ist noch nicht mal klar, ob mir das überhaupt einen Vorteil bringt gegenüber der Infektion, beziehungsweise es ist eher klar, dass es andersrum ist, dass mir eine Infektion mehr weiterhelfen würde. Also ja, das ist halt meine Frage, warum dann Infektionen verhindern? Warum soll ich es vermeiden, mich zu infizieren mit Corona, wenn ich doch einfach, ja, wenn es jetzt einfach eine neue Krankheit ist, die im Umlauf ist und mich so auch dagegen immunisieren kann für die Zukunft dann, ja, wär schon gut, sich jetzt zu infizieren, wo ich noch jünger bin, damit ich dann vielleicht, ja, wenn ich 60, 70 bin, immun bin. Aber ja, das ist natürlich sehr lange Zeitraum, ist jetzt nicht so realistisch, aber schon eine wichtige Überlegung für mich, ja, das unterminiert halt weiter dieses Narrativ, das Virus sei das absolut Böse, absolut vermeidenswert. Warum es vermeiden? Warum? Und wie gesagt, bei der Ansteckung gibt es meines Wissens jetzt keine Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ja, also bei der Weiterverbreitung des Virus, bei der Ansteckung von anderen Personen, bei der Weitergabe von mir an andere, ist die Viruslast genauso hoch bei den Geimpften, können also genauso ansteckend sein. Nur halt ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich ansteckt, der geimpft ist, deutlich geringer als für jemanden, der nicht geimpft ist. Da ist also eine Frage, sich selbst zu schützen, ja, aber andere zu schützen, was soll das jetzt sein? Das ist also offensichtlich eine Lüge, dieses Argument, man würde mit der Impfung andere schützen. Ja, sich selbst schützen, ja, andere schützen, sehe ich nicht als wissenschaftlich bewiesen an. Und klar kann man sagen, aber ja, solidarisch sein, dann halt auch die Infektion vermeiden. Durch die Impfung ist das Infektionsrisiko geringer. Dadurch bist du ja solidarisch, dass du dich jetzt halt nicht infizierst und es dann auch nicht weitergibst. Aber nee, warum? Warum soll ich mich nicht infizieren, wenn ich mich so auch immunisieren kann? Also da kann ich ja auch erstmal an meine eigene Gesundheit denken und sagen, okay, dann ist es halt so, als Ungeimpfter hätte ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren, aber das ist ja erstmal nichts Schlimmes für mich und dann muss ich da halt durch. Aber danach ist dieser Schutz ja auch besser als durch eine Impfung. Also ja, warum soll ich mir jetzt eine Impfung geben, wenn dieser Schutz noch nicht mal so gut ist, wie jetzt durch eine Infektion? Also ja, nur meine Überlegung hier und ich sage natürlich aus meiner Sicht als gesunder unter 30-Jähriger, sind diese Überlegungen absolut angebracht aus meiner Sicht. Aber ja, für Leute, die schon von vornherein angeschlagen sind, ist klar, dass eine Impfung dazu dient, sich selbst erstmal zu schützen und dass sie auch Wirkung zeigt, dass das auch klar bewiesen ist. Für wie lange ist jetzt fraglich, aber dass zumindest mal die Impfung hilft, gegen die Gefahr, sich anzustecken und gegen die Gefahr schwere Verläufe, das ist klar. Und das sollten Leute auch wissen und sich überlegen, ob sie sich deshalb nicht impfen lassen wollen. Vor allem halt, wenn man zu besonders betroffenen Risikogruppen gehört. Aber langsam muss ich hier die Kurve kriegen, vielleicht mal ein Liedchen spielen. Ich glaube, ja, jetzt habe ich so alles ungefähr abgearbeitet. Ja. Es ist gut, dass wir diese Krise nun also erlebt haben, für die wir offenbar reif haben, dass etwas nicht stimmt mit unserer Art zu leben, wie Agamben das irgendwie formuliert hatte. Gut also, dass jetzt immerhin ein Konsens da ist über die Krisenhaftigkeit. Ja, es ist nicht ganz Konsens, was, worin besteht diese Krise. Ist es das Virus, das die Krise ausmacht? Aber immerhin Konsens, ja, jetzt ist es die Krise und die Krise ist auch nicht so, dass sie schnell vorbeigeht, dass wie früher vielleicht eine begrenzte Auswirkung hatte, sondern man merkt wirklich, es geht jetzt, hat jetzt Auswirkungen für unser aller Leben. Und auch ich, wo ich mich so abkoppeln will und gar nichts wissen will von den Entscheidungen der Politik, kriege es dann ja doch zu spüren, wenn ich nicht mehr in Museen gehen kann oder in die Disco. Ja, ist also doch jetzt eine Krise, und das ist schon mal was Gutes, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, wo früher der hippokratische Arzt gesagt hat, das ist der Punkt, wo er entscheidet, ob der Patient überlebt. Und das ist schon sehr richtig, dass wir als Menschheit eigentlich an diesem Punkt sind. Jetzt auch mit der Diskussion mit der Klimafrage, die ich hier auch weiter aufgreifen will in den nächsten Folgen. Wenn ich mich hier mal freigeredet habe über dieses Thema, dass da auch diese Frage ist, die ich ja immer gestellt habe, ob es nicht eigentlich besser wäre, jetzt ja diese Katastrophe ihren Lauf nehmen zu lassen. Ob das nicht auch so eine Katharsis, so eine heilende Wirkung haben könnte, dass wir jetzt halt mal ja diese Konsequenzen erfahren mit der Klimakrise. Und diese Apokalypse müsste auch nichts Schlimmes sein. Jetzt sind wir halt in dieser Krise, moralisch angeschlagen als Menschheit. Wir wissen nicht mehr so richtig, was ist der richtige Weg. Haben wir es eigentlich überhaupt noch verdient zu überleben? Sollten wir uns eigentlich überhaupt noch fortpflanzen? Das ist auch in meiner Generation eine sehr virale Frage, nämlich ob man eigentlich nicht auf Kinder verzichten sollte und maximal welche adoptieren sollte, damit man ja nicht noch mehr Ressourcen verbraucht, damit man nicht noch mehr Kinder zeugt und in eine Erde hineinwirft, die sowieso schon überfüllt und übervölkert ist. Ja, also das ist meine Sicht ganz klar, diese Krisenhaftigkeit, diese Frage, wollen wir eigentlich überhaupt überleben? Das ist schon eine reale Frage zurzeit. Ja. Genau, und gegen diesen Nihilismus muss man also ankämpfen, gegen dieses Verneinen des Lebens. Es gesagt wird, ja, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, ob dieses Leben was Lebenswertes ist, ob wir damit weitermachen. Dagegen muss man natürlich ankämpfen, muss hier sagen, das Leben ist aber was Schönes, ist doch so toll, dass wir hier, ist eigentlich noch viel toller, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, weil dann müssen wir uns ja wirklich ranhalten und dieses Leben zum Schönsten machen, hier vor dem Tod, dieses Leben so schön und so erfüllend gestalten, wie nur irgend möglich, weil wir können nicht darauf hoffen, dass es danach irgendwie rausgerissen wird durch ein Leben nach dem Tod, nein. Und das ist eigentlich die größte Erlösung, das zu wissen, dass ja, diese spirituelle Sehnsucht ist auch für mich real. Auch ich begreife mich als höchst spirituellen Menschen. Und mit dem Atheismus habe ich mich nur angefreundet, weil ich eigentlich schon an Gott glauben will, aber sehe, Gott kann auch nur so, ist auch nur so eine menschliche Hypothese. Und es ist auch gut, diesen Begriff zu haben und so einzuführen und zu benutzen, aber wie können wir uns dem Göttlichen nähern? Immer nur durch einzelne Situationen, durch spezielle Situationen hier in unserem Leben. Da kann es keine abstrakte, große, allgemeine Theorie geben des Göttlichen, sondern das sind wirklich einzelne Momente, die ich vielleicht schon gespürt habe. Einzelne Situationen, in denen man etwas Transzendentes spürt und dem Göttlichen näher kommt. Und ja, in dem Sinne kann man ja weiter nach dem Spirituellen forschen, und in dem Sinne ist es also für mich die größte Erlösung, zu sagen, das Leben endet aber wirklich mit dem Tod. Und ja, was dann kommt, weiß ich nicht. Ist nicht so wichtig, ob es dann weitergeht für mich individuell oder wie auch immer. Aber erstmal ist es doch so schön, dass wir hier leben und dass auch dieses Leben vor dem Tod nicht rein materiell ist, sondern auch spirituell, nicht nur intellektuell, wissenschaftlich, geistig, sondern es wirklich auch eine spirituelle Note gibt, auch wirklich diese Sehnsucht gibt in mir, sich mit was Höherem zu verbinden, mit einem höheren Sinn, mit einem Zweck des Lebens, mit einer Daseinsform, mit etwas, ja, ist egal, wie man das jetzt in Worte fasst, aber irgendwie würde ich es als Spiritualismus bezeichnen. Es ist etwas Spirituelles in Ermangelung anderer Begriffe. Auf dieses Spirituelle können wir aber nur mit festem Schritt zugehen, wenn wir wirklich sagen, jawohl, dieses Leben, dieses Materielle ist alles, was wir haben, und wir müssen es wirklich so gut machen, wie wir können. Wir dürfen nicht auf Gott schauen oder auf irgendwelche Morallehrer, die uns sagen, so oder so sollst du leben, sondern das schränkt einen ein, das schnürt einem die Luft ab, da kann man nicht mehr frei atmen, da kann man eben auch nicht mehr zu diesen spirituellen Gipfeln vorstoßen. Bataille redete da ja immer von Gipfel, von der Gipfelmoral. Und das ist halt die wahre Moral, ist nur die, die einen anleitet, zum Gipfel zu stürmen, die einem sagt, mach das, auch wenn du dabei über dich selbst hinausgehst und dich selbst verlierst und der Gipfel ist eisig und unwirtlich und ja, da kann man nicht für immer überleben. Irgendwann muss man wieder hinabsteigen ins biedere, gewohnheitsmäßige Alltagsleben. Aber trotzdem ist die Moral wichtig, die einem immer wieder sagt, überschreit dich, werde zu dem Unsterblichen, der du bist. Du bist hier ja in diesem Körper, in diesem materiellen, sterblichen Körper, aber das ist kein Gefängnis. Das ist einfach die Grundlage. Und du hast hier noch, ja, ein paar Jahre vor dem Tod oder egal wie viel Zeit noch vor dem Tod, hast du auf jeden Fall, um irgendwelche Gipfel zu erstimmen, irgendwie eine Wahrheit zu fühlen und dieser Wahrheit treu zu sein in deinem Leben. Und ja, das bringt für mich so diesen Materialismus zum Ausdruck, der sich trotzdem nicht ganz von der Metaphysik lösen kann. Es muss noch etwas über der physischen Realität geben, ja. Aber am besten kann man sich auf diese Hypothese einlassen, wenn man wirklich davon ausgeht, man muss jetzt dieses Leben lieben. Es ist egal wie, aber dieses Leben ist das Beste, was wir haben. Es ist nicht perfekt, so es ist nicht alles zum Besten eingerichtet, noch nicht, ja. Der Kommunismus ist aus meiner Sicht ein realistisches Ziel, das ist erreichbar, ja. Nicht ganz klar wann, in welcher Zeitspanne, aber auf jeden Fall realistisch. Also, ja, jetzt muss man halt dieses Leben lieben. Und die Menschen haben so viel Angst vor dem Tod, wollen darüber nicht gern hören, sagt Nietzsche. Und deshalb will er ihn ja noch viel mehr Lust einfach auf das Leben machen und deshalb den Atheismus predigen, weil wenn man das predigt, dass es keinen Gott gibt, dann kriegt man doch viel mehr Lust auf dieses Leben vor dem Tod und das ist einfach das Wichtige, diese Lust zu empfinden auf das Leben. Deshalb kommt jetzt dieses Lied, dieses Leben von Juli. Dieses Leben, ich liebe dieses Leben und da gehören auch Leiden dazu, den Moment, in dem man fällt. Das war schon immer eine schöne Stelle da in diesem Lied. Ich liebe den Moment, in dem man fällt. Dieses Leiden gehört selbstverständlich auch dazu zum Leben. Und damit viel Spaß mit dem Lied Dieses Leben. Oh je, es ist schon weit fortgeschritten in die Episode. Egal. Ich liebe diesen Podcast. Dieses Podcast-Leben. Gut, dieses Lied ist auch ein bisschen melancholisch, aber auch ganz gut. Richtig deutsch, habe ich das Gefühl. Dieses Lied ist wirklich, ja, ein bisschen ambivalent. Einerseits diese Lust aufs Leben, andererseits dieser melancholische, trübsinnige Ton. Juli, ja. Dann hier weiter im Text. Jetzt ist wirklich nicht mehr die Zeit groß rumzuschwadronieren, zu schwurbeln vielleicht, sondern jetzt lassen wir hier erneut Badiou zu Wort kommen, diesen hervorragenden Philosophen. Dieses Buch also ist sehr schwarz hier vom das Cover, ja, ist ganz in schwarz und nennt sich Ethik, Versuch über das Bewusstsein des Bösen. Badiou drückt darin also aus, dass die heutige Ethik ein Betrug ist. Es ist keine historische Konstante, dass es so etwas wie Ethik gibt, sondern ein bestimmtes Diskursmodell, das zu bestimmten Zwecken und in bestimmten historischen Situationen bemüht wird. Und er möchte das also erforschen und entzaubern, dieses Modell der Ethik. Und natürlich nicht nur kritisieren, sondern ersetzen durch eine bessere Ethik. Und wie ich meinte, seine Definition der wahren Ethik geht davon zu definieren, was ist das Gute und wie bin ich dem Guten treu. Und das Böse ist dann halt ja das Versagen dabei, bei dieser Anstrengung, dem Guten treu zu sein und das zu verfolgen. Die heutige Ethik ist aber eine Perversion eines eigentlich ethischen Denkens, weil sie erstmal vom Bösen ausgeht, das so als absolut setzt, als Konsens. Ja, das ist doch irgendwie das, worauf wir uns alle einigen können. Das Böse, davor müssen wir uns verstecken, verkriechen. Und ich finde es so schön, dieses Wort verkriechen, hatte ich damals in Folge 14 nicht benutzt am Ende, dass diese Kinder von Fridays for Future sich irgendwie, ja, dass man denken könnte, die hätten jetzt so viel Angst vor der Klimakrise und wollen sich nur noch verkriechen. Aber nein, Leonie sagte da ja im letzten Clip, nein, sie haben einfach unglaublich viel Wut im Bauch, ja, wütend und über die Unteiligkeit der Politik. Das war sehr schön. Also, ja, diese Aktivisten von Fridays for Future zeigen also, wie es geht. Einfach mit Wut und nicht so sehr sich von diesem großen, paralysierenden Bösen da bannen lassen und in Schockstarre versetzen lassen, sondern diese Wut wirklich rausbringen und auf die Straße bringen. So, das Kapitel, wo es um den anderen geht, hatte ich ja angekündigt, muss ich hier aber überspringen, weil es nicht so interessant ist. Es dient ja auch nur dazu, dass Badiou hier diese Theorierichtung widerlegt, dass also die Ethik immer vom anderen ausgehen müsste. Ja, die Ethik kann nicht vom anderen ausgehen. Es ist ja klar, dass ich mir erstmal Gedanken machen muss, wie will ich mein Leben leben. Und da kann ich jetzt nicht an erster Stelle stellen, was will der andere, was ist da für Mitleid. Ja, das ist ja eine normale menschliche Regung mit dem Mitgefühl. Nur das kann jetzt irgendwie nicht das oberste Gebot sein, woran ich mein Handeln ausrichten soll. Das ist halt auch mein Clinch mit Michel Houellebecq, diesem Denker, dem ich so viel verdanke, aber wo ich jetzt in letzter Zeit doch eben die Differenzen mit ihm klar hervortreten sehe. Dass er extremer Schopenhauer-Fan ist und am Mitgefühl so sehr hängt. Das Mitgefühl mit allen Lebewesen, ja, ist richtig, ist eine noble Empfindung, nur als Maßstab für irgendeine Moral, für irgendeine Handlungsanleitung. Aus meiner Sicht, also, was soll das sein, Mitgefühl? Dann kann ich ja, muss man mit allem Mitgefühl haben. Selbstverständlich gibt es in diesem Moment auf der Erde unendlich viel Leiden, das kann ich mir gar nicht alles vorstellen. Irgendwie, glaube ich, ist diese Ethik eine Sackgasse, die da immer vom anderen so ausgeht. Und deshalb überblätter ich dieses Kapitel und komme hier zum Kapitel 3, Ethik als Figur des Nihilismus. Ja, lese ich einfach mal los. Jetzt fühlt es sich ganz gut an, sich so viel freigeredet zu haben. Jetzt kehre ich hier heim in den gesicherten Schoß meines festen Textes. Und lassen wir uns davon doch mal anstecken. Ob man die Ethik als durch Konsens definierte Vorstellung des Bösen oder als Sorge um den anderen festlegt, Ethik bezeichnet vor allem die für die gegenwärtige Welt charakteristische Unfähigkeit, ein einziges Gut zu benennen und zu wollen. Man muss sogar noch weitergehen. Die Herrschaft der Ethik ist ein Symptom für eine Welt, die eine merkwürdige Kombination aus Resignation vor dem Notwendigen und aus einem rein negativen, ja destruktiven Willen beherrscht. Diese Kombination muss als Nihilismus bezeichnet werden. Nietzsche hat sehr gut gezeigt, dass die Menschheit lieber das Nichts als Nichts will. Wir werden den Namen Nihilismus diesem Willen zum Nichts, das wie die Zweitbesetzung der blinden Notwendigkeit ist, vorbehalten. Ja, das hatte ich sogar schon mal erwähnt, vor einem halben Jahr oder so, was Nietzsche sagte, das Schlimmste, was sich ein Mensch vorstellen kann, wäre halt gar nicht mehr zu wollen. Also bevor das geschieht, bevor man sich eingesteht, ich will gar nicht mehr, sagt man, okay, ich will noch, aber dann will ich halt das Nichts, irgendwas, was nicht genau definiert ist, ich will immerhin noch. Ja, immerhin ist der Wille noch gespannt, aber das ist der Wille zum Nichts. Das ist dieser Nihilismus. Und irgendwie hat man diesen Nihilismus noch lieber, als jetzt zu sagen, ich schwöre dem Wollen ganz ab und will einfach nicht mehr. Das ist sehr interessant. Und ein Ausdruck hier in diesem letzten Satz ist bemerkenswert. Die Zweitbesetzung der blinden Notwendigkeit. Ja, davon wird jetzt immer wieder die Rede sein, von der Notwendigkeit in der Ökonomie. Ja, scheinbar ist es alternativlos, dass die Wirtschaft so organisiert ist wie gerade jetzt. Und das halt die Erstbesetzung. Ja, die Erstbesetzung ist irgendwie die Wirtschaft, da ist alles so notwendig, ist halt jetzt ja wirklich notwendig, dass wir das so durchführen. Und die Zweitbesetzung, wenn es mit der ersten Erklärung nicht mehr so hinhaut, dann kann man immer noch sagen, ja, dass dann dieser Wille zum Nichts, da zeigt sich dann diese Ethik. Und weiter. Erstens, Ethik als Markt der Notwendigkeit. Der moderne Name der Notwendigkeit ist, wie man weiß, Ökonomie. Im Ausgang von der ökonomischen Objektivität, die man bei ihrem Namen nennen muss, nämlich die Logik des Kapitals, organisieren unsere parlamentarischen Regierungen die öffentliche Meinung und eine Subjektivität, die von vornherein gezwungen sind, das Notwendige zu bestätigen. Die Arbeitslosigkeit, die produktive Anarchie, die Ungleichheiten, die vollständige Entwertung der manuellen Arbeit, die Verfolgung der Ausländer, all dies hat einen heruntergekommenen Konsens über einen Zustand der Dinge, der ebenso zufällig ist wie das gerade herrschende Wetter. Die Wirtschaftswissenschaft ist hinsichtlich ihrer Prognosen noch ungewisser als die Meteorologie. Aber man muss über diesen Konsens feststellen, dass er einem unbeugsamen und endlosen äußeren Zwang gehorcht. Die parlamentarische Politik, wie sie heute praktiziert wird, besteht keineswegs darin, von irgendwelchen Prinzipien abhängige Ziele festzulegen und sich die Mittel zu geben, sie zu erreichen. Sie besteht darin, das Spektakel der Ökonomie in eine resignierte, zustimmende öffentliche Meinung, wenngleich diese auch instabil ist, umzuwandeln. An sich selbst ist Ökonomie weder gut noch schlecht, sie ist der Ort keinerlei Werts, es sei denn des Handelswerts und des Geldes als allgemeinen Äquivalenz. Es geht ihr mehr oder weniger gut. Politik ist das subjektive oder bewertende Moment dieser neutralen Äußerlichkeit. Denn die möglichen Sachverhalte, deren Bewegung sie zu organisieren vorgibt, werden in Wirklichkeit von vornherein durch die äußere Neutralität des ökonomischen Bezugs umrissen und annulliert. Derart, dass die allgemeine Subjektivität unvermeidlich auf eine Art überkritischer Ohnmacht verwiesen wird, deren Zustand der Leere durch Wahlen und kleine Sätze der Parteichefs ausgefüllt wird. Gleich vom ersten Augenblick der Konstituierung der gegenwärtigen Subjektivität an, nach Begriffen der öffentlichen Meinung, spielt die Ethik ihre Rolle als Begleiterin. Denn sie bestätigt auf Anhieb die Abwesenheit jeden Projekts, jeder Emanzipationspolitik, jeden wahrhaft kollektiven Anliegens. Indem Ethik im Namen des Bösen und der Menschenrechte der positiven Vorschrift der Möglichkeiten, dem Guten als Übermenschheit der Menschheit, dem Unsterblichen als Herrn der Zeit den Weg versperrt, akzeptiert sie das Spiel des Notwendigen als objektive Grundlage aller Werturteile. Die Ethik versperrt also den Weg für das Gute als Übermenschheit der Menschheit. Ja, wir sind ja alle nur kleine Menschen, aber es gibt schon so eine Idee des Guten. Es sollte so ein Ideal der Übermenschheit geben. Aber dahin ist der Weg halt versperrt durch diese Ethik, die einfach nur das Althergekommene rechtfertigt und erhalten will. Das berühmte Ende der Ideologien, das man überall als die gute Botschaft, die die Rückkehr der Ethik formt, verkündigt, bedeutet der Sache nach Anknüpfen an die Schikanen der Notwendigkeit und außergewöhnliche Verarmung des aktiven, aktivistischen Werts der Prinzipien. aktivistischer Wert, ja, Prinzipien. Die Idee selbst einer konsensuellen Ethik, die von dem allgemeinen Gefühl, das durch den Anblick der Grausamkeiten hervorgerufen worden ist, ausgeht und die alten ideologischen Trennungen ersetzt, ist ein mächtiger Faktor der subjektiven Resignation und Zustimmung zu dem, was es gibt. Denn das Wesen jeden emanzipatorischen Projekts, jeden Aufkommens einer noch nie dagewesenen Möglichkeit besteht darin, die Bewusstseine voneinander zu trennen. So wie Jesus auch sagt, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, und irgendwie Bruder und Schwester werden sich streiten und Vater und Sohn werden sie voneinander trennen. Das erinnert mich an das hier. Ja, Jesus, vielleicht war es auch damals noch ein emanzipatorisches Projekt, wie er da gelebt hat, wie er da seine Jünger versammelt hat, und dann trennt er da die Bewusstsein voneinander und sagt ihnen, jetzt müssen sie sich irgendwie dazu bekennen, wo sie stehen. Das ist ein emanzipatorisches Projekt, ja. Aber heute gibt es nur noch Resignation. Und dafür ist auch die Ethik verantwortlich. Dann weiter im Text. Denn wie könnten das Unberechenbare einer Wahrheit, ihre Neuheit, das von ihr in festgesetztes Wissen vollzogene Lochen, in eine Situation eingeschrieben werden, ohne dabei entschlossene Gegner anzutreffen? Genau deshalb, weil eine Wahrheit in ihrer Erfindung die einzige Sache ist, die für alle da ist, vollzieht sie sich in der Wirklichkeit nur gegen die herrschenden Meinungen, die nie für alle, sondern immer nur für einige arbeiten. Und gewiss, diese wenigen verfügen über ihre Stellung, über ihr Kapital, ihre Medien. Aber vor allem haben sie die inerte Macht über die Realität und die Zeit und spielen diese Macht gegen das aus, was als ganze Wahrheit je nur das zufällige, ungewisse Aufkommen einer Möglichkeit des Zeitlosen ist. Also inerte ist diese träge Macht, die sie da haben über Realität und Zeit, und die spielen sie aus gegen das Aufkommen einer Wahrheit, die immer so situationsbedingt ist, wo man nie weiß, wann findet dieser Bruch statt, wo, wie 1970 mit der 17, mit der russischen Revolution, wo sich dieses Wahrheitsereignis zeigt, dieser gerechte Kampf der Arbeiterklasse gegen die Unterjochung durch die Kapitalistenklasse. Weiter. Wie es Mao Zedong mit seiner üblichen Einfachheit sagte, wenn du eine Idee hast, dann muss eins in zwei geteilt werden. Nun, Ethik präsentiert sich ausdrücklich als seelischer Zusatz zum Konsens. Die Zweiteilung erregt ihr Abscheu, weil es Ideologie, Festhalten an der Vergangenheit ist. Sie ist also Teil dessen, was jede Idee und jedes Projekt kohärenten Denkens verbietet. Und sie gibt sich damit zufrieden, auf ungedachte und anonyme Situationen das humanitäre Geschwätz, welches, wie wir gesagt haben, selbst keinerlei positive Idee von Humanität enthält, aufzudrücken. Und gleichermaßen bedeutet die Sorge um den anderen, dass es sich nicht darum handelt, dass es sich nie darum handelt, unsere Situation und schließlich uns selbst noch unerforschte Möglichkeiten vorzuschreiben. Das Gesetz, Klammer die Menschenrechte und so weiter, ist schon immer da. Es regelt Urteile und Meinungen darüber, was sich an unheilvollem, an wechselnden Orten anderswo ereignet. Es geht aber nicht darum, bis zur Grundlage dieses Gesetzes zurückzugehen, bis zur erhaltenden Identität, die es stützt. Wie jeder weiß, hat Frankreich unter Vichy über ein Gesetz über den Status der Juden abgestimmt. Und es stimmt in eben diesem Augenblick über Gesetze rassischer Identifikation ab. Diese Gesetze laufen unter der Bezeichnung der heimlichen Einwanderung, eines angenommenen inneren Feindes. Dieses Frankreich nun, das subjektiv von Angst und Ohnmacht beherrscht wird, ist ein Inselchen für Recht und Freiheit. Die Ethik ist die Ideologie dieser Inselhaftigkeit und daher bewertet sie die weltweit mit der Selbstgefälligkeit der Einmischung die Kanonaden des Rechts. Bewertet sie weltweit mit der Selbstgefälligkeit der Einmischung die Kanonaden des Rechts. Aber dadurch, dass sie dies macht und überall im Inneren Frankreichs Überheblichkeit und furchtsame Selbstzufriedenheit propagiert, sterilisiert sie jede Möglichkeit einer kollektiven Sammlung, um eine tragende Idee darüber, was hier und jetzt gemacht werden kann und also muss. Hierin ist sie erneut nur eine Variante des konservativen Konsenses. Sehr schön fand ich hier diesen Ausdruck von der Inselhaftigkeit. Frankreich und Deutschland ist also so eine Insel, wie ich es auch schon öfter beschrieben habe, diese Insel, wo man sicher sein kann vor der brutalen Welt und wo wir hier unseren Reichtum dann halt noch ein bisschen gesichert haben. Und ja, weil es nicht so schön wäre, den irgendwie nur mit Stacheldrahtzäunen zu sichern, sichern wir ihn besser noch mit schönen ethischen Prinzipien, mit den Menschenrechten. Da, ja, da ist ein bisschen besser verdaulich, diese Realität, wo wir halt wissen, die Mehrheit der Weltbevölkerung, der geht es nicht so gut, die leidet eher unter diesem kapitalistischen System, aber okay. Die Ethik ist die Ideologie dieser Inselhaftigkeit. Und ja, es ist halt dieses Inselchen für Recht und Freiheit, aber das ist von vornherein das Verlogene, diesen Anspruch auf Recht und Freiheit zu begrenzen auf dieses eine Territorium. Ja, von Anfang an macht es ja eigentlich die Idee des Guten unmöglich, die Idee, dass es irgendwie was Gutes geben kann, wozu der Mensch als allgemeiner Mensch Zugang haben kann, wo er jetzt nicht abhängig davon ist, welche Nation, wo du geboren bist und so weiter. Weiter im Text. Man muss jedoch richtig sehen, dass die Resignation bezüglich der ökonomischen Notwendigkeiten weder die einzige noch die schlimmste der Komponenten des öffentlichen Geistes, den die Ethik untermauert hat, ist. Denn Nietzsches Maxime erfordert von uns die Auffassung, dass jedes Nichtwollen, jede Ohnmacht vom Willen zum Nichts bearbeitet worden ist. Der andere Name dafür ist der Todestrieb. Dieser Begriff nun also von Freud, der Todestrieb, hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier und konnte ihn nicht genau definieren. Also ein diffuser Drang nach dem Tod. Jetzt aber mal schauen. Kann ich hier vielleicht dieses Kapitel auch ganz vorlesen, aber eigentlich... Doch, ich glaube... Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die fehlende Symbolisierung fürs Alter, was ja auch, was ich hier schon verarbeitet hatte. Ich muss auf jeden Fall hier noch weiterlesen. Zweiter Unterpunkt hier. Ethik als westliche Herrschaft über den Tod. Man sollte mehr als allgemein üblich über einen kleinen Satz stolpern, der ständig in allen Zeitungsartikeln und Kommentaren über den Krieg in Ex-Jugoslawien wiederkehrt. Also dieses Buch wurde 1993 publiziert. Man stellt in ihm mit einer Art subjektiver Erregung und schmückender Ergriffenheit fest, dass diese Grausamkeiten sich in nur 2 Flugstunden von Paris entfernt ereignen. Die Autoren dieser Texte berufen sich natürlich allesamt auf die Menschenrechte, auf die Ethik, auf die humanitäre Einmischung und auf die Tatsache, dass das Böse, das man mit dem Fall der Totalitarismen für ausgetrieben hielt, eine furchtbare Rückkehr hält. Aber deshalb scheint der kleine Satz blödsinnig. Wenn es sich um ethische Prinzipien handelt, um das Wesen des Menschen als Opfer, um die Tatsache, dass die Rechte universell und unantastbar sind, was scheren wir uns dann noch um die Länge der Reise mit dem Flugzeug? Soll die Anerkennung des anderen umso intensiver sein, als dieser andere gewissermaßen handweit entfernt ist? In diesem Pathos des Nahen errät man das zweideutige Zittern, ein Gemisch von Furcht und Freude, das Grauen und die Zerstörung, den Krieg und den Zynismus schließlich ganz in unserer Nähe wahrzunehmen. Die Ideologie der Ethik verfügt beinahe vor der Tür des zivilisierten, sicheren Unterstands über die empörende und wohltuende Kombination eines unklaren anderen, Klammer, wie Kroaten, Serben und diese rätselhaften Muslime aus Bosnien, Klammer zu, und eines erwiesenen Bösen. Die Nahrung für die Ethik wird uns von der Geschichte ins Haus geliefert. Ethik nährt sich zu sehr vom Bösen und vom Anderen, um nicht schweigend, Klammer, das Schweigen ist die verwerfliche Kehrseite des Geschwätzes, Klammer zu genießen. Nochmal diesen Satz hier. Ethik nährt sich zu sehr vom Bösen und vom Anderen, um nicht schweigend zu genießen, sie in der Nähe sehen zu können. Denn die eigentliche Meisterschaft, die im Inneren der Ethik liegt, besteht immer in der Entscheidung darüber, wer stirbt und wer nicht stirbt. Ethik ist nihilistisch, weil ihre zugrunde liegende Überzeugung darin besteht, dass die einzige Sache, die dem Menschen zustoßen kann, der Tod ist. Und das ist in der Tat insofern wahr, als man die Wahrheiten verleugnet, als man die unsterbliche Aufspaltung von sich weist, die diese Wahrheiten in einer beliebigen Situation hervorrufen. Zwischen dem Menschen als möglicher Stütze für die Zufälligkeit der Wahrheiten oder dem Menschen als Sein für den Tod oder Sein für das Glück, es ist dasselbe, muss man wählen. Diese Wahl ist auch diejenige, die zwischen Philosophie und Ethik oder zwischen Mut zu den Wahrheiten und nihilistischem Gefühl wirksam ist. Ja, die Wahl ist also zwischen Zufälligkeit der Wahrheiten und andererseits der Mensch als Sein für den Tod. Das können wir sicher auch mit Agamben verbinden. Das nackte Leben also ist genau diese Mainstream-Sicht auf das Leben. Das nackte Leben ist dieses einzig Wichtige, einzige, was zählt. Und Badiou hält ihm aber hier die Wahrheiten entgegen und sagt, diese Wahrheiten sind halt zufällig, wie sie auftreten. Ja, ich kann es auch nicht vorhersehen. Hier wann ich Podcast und dann ergreift mich hier der Geist dieser Schaffensgenius, wie in Folge 14. Da ist dann Zufall, dass einmal so eine besondere Folge rauskommt. Und ja, das sind also die Optionen. Entweder Zufälligkeit der Wahrheiten oder man fokussiert sich allein auf dieses Sein für den Tod und sagt, der Tod ist das Schlimmste, was dem Menschen zustoßen kann. Und ja, insofern ist das wahr, sagt er, wenn man halt das anerkennt, dass es gar keine Wahrheiten gibt, dass der Mensch einfach so auf sein biologisches Dasein reduziert werden kann und dass er kein Unsterblicher ist, der eigentlich nach Wahrheiten dürstet. Das kann ich auch verbinden mit einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte zu diesem psychologischen Charakterbild der deutschen Seele. Dass ich meine, wir Deutschen fühlen uns hier extrem unter Druck, extrem in Konkurrenz mit dem Rest der Welt und fühlen uns da immer, dass wir da dranbleiben müssen, dass wir nicht nachlassen dürfen, dass wir ja zwar jetzt in einer privilegierten Position sind, weltweit gesehen und auch in Europa gesehen, aber das könnte sich schnell wieder ändern. Wir müssen da wirklich dranbleiben, diese Flexibilisierung, flexibel bleiben, sich immer weiterbilden, dieses zynische, ideologische, was Stefan damals festgestellt hatte in der Neujahrsrede von Merkel, dass sie das den Menschen auch noch so eintrichtert. Ihre Rede war ideologisch verseucht, sagte Stefan, dass sie den Menschen auch noch eintrichtert. Ja, wenn es schief läuft, dann kann es nur an dir selbst gelegen haben. Du musst bereit sein für lebenslanges Lernen, dich immer weiterzubilden. Wenn du arbeitslos wirst, warst du halt selber nicht flexibel genug, nicht am Puls der Zeit, ständig in Veränderung, in Bewegung. Das ist, ja, das ist schon die Wahrheit, ja, wenn man das halt so akzeptiert, dass man alle Wahrheiten verleugnen will und der Mensch ist so reduziert, auch hier in Merkels Sicht auf das rein ökonomische Überleben, in der Sicht der Deutschen, warum wir uns halt so unter Druck fühlen, ist halt dieses, auch eigentlich dieses nackte Überleben, das im Hintergrund die Angst vor dem Tod oder vor dem elenden Leben steht. Wenn unser Reichtum zerbröckeln würde, könnten wir irgendwie nicht mehr würdevoll leben. Das ist so die Angst dahinter. Und wir sehen uns da also in Konkurrenz und es ist hier im Schwabenland ganz klar, dass man auch ja, man einfach erstmal viel, viel Geld ansparen muss und schaffen muss und in den 20ern nicht so daran denken kann, was einem Spaß machen würde, was man gerne machen würde aus seinem Leben, sondern wirklich erstmal so viel Geld, wie es nur geht, ranzuschaffen und sich da durchzusetzen in der Konkurrenzgesellschaft, hier in der Konkurrenz in Deutschland, aber auch auf einem weltweiten Niveau kann man sich dann überlegen, dass ich da einfach vorne dabei sein muss, dass ich einfach ja, mich irgendwie in Sicherheit fühlen muss, dass ich ja da mitkommen will, nicht zurückgelassen werden will. Und diese zynische Sicht, die das Leben so, die einem das Leben eigentlich so vergällt und es eigentlich so nicht mehr lebenswert erscheinen lässt, die ist auch in dem Sinne wahr, als man es halt so als Wahrheit setzt, ja. Wenn man das halt so akzeptiert, dass das irgendwie die Art ist, wie die Welt funktioniert, ja, dann wird die Welt auch so funktionieren. Wenn das alle halt so glauben, dann wird es irgendwann auch so sein. Und das ist halt, was wir als Deutschland eigentlich der Welt aufdrücken für ein Ding. Eigentlich sind wir die Urheber dieser Ideologie und glauben aber noch, wir würden sie nur befolgen. Das sei ein Naturgesetz, das von außen kommt. Und wir würden uns dem irgendwie anpassen und halt, ja, diese brutale Natur, ja, das ist halt so, ist doch so, jeder schaut halt erstmal nach sich selber, ja. Nee, aber das ist nicht die Natur des Menschen, behaupte ich. Und wir schaffen diese scheinbare Natur erst durch unser idiotisches Denken, durch unser viel zu ängstliches Denken. Diese Angst, ja, Angst ist schon etwas sehr Deutsches und ist auch sehr gut. Dieses Wort ist auch sehr schön. Angstschweiß ist ein Wort mit 8 Konsonanten hintereinander, das etwas sehr Besonderes ist und zeigt vielleicht schon so an. Da sind viele Konsonanten, da ist kein Vokal, da ist keine Fröhlichkeit, keine schönen musikalischen Laute, sondern wirklich dieses harte. Gut. Ich muss hier nochmal kurz zu meinen Notizen zurück. Ja, ich kann hier das vielleicht nochmal vorlesen, was ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben habe, weil das sehr gut eigentlich passt hier. Deutschland ist eine Insel, die sich als Gegenbeispiel zur turbulenten Welt wähnt. Dabei ist sie nur deren Kehrseite, die jene immer wieder hervorbringen muss, weil die Regierenden sich gemütlich einrichten in der Verwechslung von Ursache und Wirkung. Die Regierenden und auch die Regierten. Sie denken, die Welt ist so brutal, deshalb sind wir so vorsichtig und solide in Deutschland. Dabei ist die Welt vielleicht auch gerade deshalb in diesem Zustand, weil die Deutschen sich so verhalten und im Rest der Welt ihre Weltsicht der Konkurrenz, Vernichtungskonkurrenz, aufdrängen. Zustände wie in Peru sind nötig, damit die Leute sich hier besinnen, fleißig zu arbeiten. Wenn nicht Peru in diesem Zustand der medizinischen Unterversorgung, Armut etc. wäre, dann müsste ein anderes Land diesen Platz einnehmen, eventuell wir. Dass alle gewinnen können, jenseits des Nullsummenspiels, ist nicht mit einbedacht. Ja, interessant. Also ja, es wird so davon ausgegangen, eine Idee des Guten, eine Idee, wie wir als gesamte Menschheit zu einem Fortschritt kommen können und hier irgendwie ein gutes Leben ermöglichen können, für die meisten, die Mehrheit, für eine große Zahl Menschen. Das wird nicht so mit einbedacht, dass das möglich wäre, sondern wirklich nur dieses Wettbewerbsspiegel und zu sagen, ja, was der eine gewinnt, das muss dem anderen ja irgendwie weggenommen werden, ja. Wenn jetzt ein anderes Land aufsteigen würde, dann müssten wir darunter leiden. Es ist eigentlich ganz gut, dass diese Länder da in Afrika, in Südamerika eigentlich so immer weiter in Perspektivlosigkeit versinken. Jetzt schon seit Jahrzehnten die Wirtschaft dort extrem schwierig vorankommt, es extrem große Rückschläge immer wieder gibt. Ja, eigentlich beruhigt uns dieser Zustand hier in Deutschland doch sogar, wenn wir ganz ehrlich sind und sagen können, ja, puh, immerhin haben wir da noch einen großen Abstand hier bis zum ganz wirklich unteren Ende der Weltgesellschaft, die wir uns also als eine Pyramide vorstellen, also eine Konkurrenzgesellschaft. Gut, aber jetzt muss ich hier wirklich weiterlesen. Das ist mir zu düster. Meine eigenen Gedanken sind zu düster. Ich muss lieber wieder zu Badiou zurück. Ich finde, dieser Text von Badiou hat trotz des schwierigen Themas eigentlich was extrem Beschwingtes. In Badiou's Texten ist immer diese Jugendlichkeit mit drin und auch irgendwie in seinen Gesten, glaube ich, hat er dieses Feuer drin, dieses jugendliche, revolutionäre Feuer. Finde ich bei ihm am meisten wieder mehr als bei Agamben oder anderen Philosophen. Agamben ist wirklich dieses Gesetzte, dieses total Ruhige, wie Agamben auch schreibt, Man kann seine Zeit hassen und ich glaube auch, dass Agamben diese Zeit hasst, so wie ich auch. Aber diesen Hass halt irgendwie so eloquent ausdrückt, irgendwie so ruhig wie ein Meer, das ganz ruhig dahin schaukelt. Und bei Badiou, da ist wirklich anders, das ist wirklich interessant hier. Diese französischen Autoren, habe ich gedacht, sind wirklich immer die interessantesten. Aber deshalb hier schnell weiter im Text. Wir haben also die Wahl zwischen Philosophie und Ethik, in Anführungszeichen. Zwischen Mut zur Wahrheit, zu den Wahrheiten, ja, Plural, das ist wichtig. Nicht die eine Wahrheit, die absolute monotheistische Wahrheit. Und andererseits dem nihilistischen Gefühl. Dann Unterkapitel 3, Bioethik. Dies erklärt sicherlich die vorzügliche Stelle, die die Ethik im Rahmen der Fragen der Gesellschaft, an denen sich unser Alltagsleben ergötzt, und das umso mehr, als keine dieser Fragen den geringsten Sinn hat, dem ewig währenden Streit über die Euthanasie gewährt. Also jetzt kommen wir hier zur Euthanasie, zur Sterbehilfe. Auch ein interessantes Thema, wo ich gar nicht weiß, wie ich dazu stehe. Badiou sieht das extrem kritisch, verurteilt hier diesen Diskurs, der immer darauf abzielt, ja, wie kann man sterben helfen. Interessant, ja, dass er in der Schweiz erlaubt ist und mein Bruder hatte da irgendwie auch was darüber gesagt. Aber jetzt, wo ich das von Badiou gelesen hatte, denke ich auch so darüber nach, ja, warum eigentlich das Leben abkürzen, warum sich nicht sagen, okay, irgendwie ist es wohl so, ja. Man kann sich vielleicht selber umbringen. Wie Nietzsche auch schrieb. Ja, Nietzsche schrieb ja nicht, dass man den Kranken oder den Verbrecher, was er ja gleichgesetzt hat, dass man den Kranken umbringen sollte, sondern Nietzsche meinte, dass man ihm die Möglichkeit zum Selbstmord anbietet. Das ist sehr interessant. Ja, Selbstmord sollte auf jeden Fall Suizid. Egal, ob man es jetzt Selbstmord nennt, ist mir nicht so wichtig, aber es sollte auf jeden Fall ein Recht sein für jeden Menschen. Aber die Frage, ob man anderen jetzt hilft zu sterben, ist das wirklich so eine gute Frage? Ist das, ja, das ist die Frage, worauf die Ethik hinausläuft, wie Badiou sagte. Es geht irgendwie darum, es steht immer die Entscheidung an, wer stirbt und wer nicht stirbt. Aber das vorher hatte ich ja noch gar nicht kommentiert, was er da nämlich geschrieben hatte. Ethik genießt also stillschweigend das Böse und das andere in der Nähe sehen zu können. Das meinte ich ganz am Anfang des Podcasts mit Corona, mit diesem Diskurs über Tod und Leben, dass es da so ein stilles Genießen ist, dieser Präsenz des Todes, dass wir da fühlen, hier werden gewichtige, unglaubliche Entscheidungen getroffen. Und das hat uns halt so gefehlt. Wir haben eigentlich gedacht, die Politik ist am Spektakel verkommen. Es geht um nichts mehr, es ist eine reine Verwaltung. Und hier irgendwie gibt es doch noch eine Frage, die uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft irgendwie so angeht, dass da sowas im Vordergrund steht, wo solche gruseligen Fragen geklärt werden. Ja, das ist für mich auf jeden Fall real und auf jeden Fall auch für mich der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis ich mich getraut habe, hier meinen Standpunkt zu diesem Thema einzunehmen und auszuführen. Weil ich hatte ja schon in Folge 6 oder so im März 2020 hatte ich schon kurz mal in einem Satz über Corona gesprochen. Und ja, es war aber klar, dass mir das auch unheimlich ist, diese Präsenz des Todes, dieses ständige Schweben da zwischen Sein und Nichtsein. Das ist deshalb nicht so leicht, was ich dazu durchzuringen und die eigene Position dazu auszuarbeiten. Weiter im Text. Euthanasie, also. Das Wort Euthanasie stellt klar und deutlich die Frage, wann und wie kann man im Namen unserer Idee des Glücks jemanden töten? Es benennt den festen Kern, von dem aus das ethische Gefühl operiert. Welchen Gebrauch das ethische Denken von der menschlichen Würde macht, ist bekannt. Aber die Kombination des Seins für den Tod und der Würde konstruiert eben die Idee des würdigen Todes. Kommissionen, Presse, Richter, Politiker, Priester und Ärzte diskutieren über eine ethisch vom Gesetz bestätigte Definition des würdig verabreichten Todes. ja, wie kann das eigentlich sein? Der Tod ist was Unwürdiges, ja. Also auch für mich stelle ich es mir nicht so schön vor, da aus dem Leben rausgerissen zu werden. Warum soll man sich das irgendwie schönreden und sagen, das könnte irgendwie würdig ablaufen? Gewiss sind das Leiden und der Verfall nicht würdig, stimmen nicht mit dem glatten, jugendlichen, gut ernährten Bild, das wir uns vom Menschen und seinen Rechten machen, überein. Wer sieht nicht, dass die Debatte über Euthanasie vor allem auf das radikale Fehlen einer Symbolisierung für Alter und Tod hinweist und auf den unerträglichen Charakter ihrer Sichtweise für die Lebenden? Die Ethik steht hier am Schnittpunkt von zwei Triebrichtungen, die nur oberflächlich kontradiktorisch sind. Sie definiert den Menschen durch das Nicht-Böse, also durch das Glück und durch das Leben. Sie steht sowohl unter der Faszination des Todes als auch unter der Unfähigkeit, diesen im Denken zu verankern. Unter dem Strich kommt bei diesem Abwägen die Umformung des Todes selbst in ein möglichst diskretes Schauspiel und in ein Verschwinden heraus. Die Lebenden haben dabei das Recht zu hoffen, dass dies Verschwinden nicht ihre irrealen Gewohnheiten einer begriffslosen Befriedigung antastet. Der ethische Diskurs ist also zugleich fatalistisch und entschieden untragisch. Er lässt den Tod walten, il laisse faire la mort, ohne ihm das Unsterbliche eines Widerstandes entgegenzusetzen. Sehr wichtig finde ich hier, es ist diese Unfähigkeit, den Tod im Denken zu verankern, aber gleichzeitig diese Faszination durch den Tod. Unter dieser Faszination steht die Ethik. Und sie definiert den Menschen einfach durch das Nicht-Böse, also durch das Glück, das, was wir scheinbar anstreben. Aber wie Nietzsche auch schrieb, der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Weiter im Text. Halten wir fest, denn es sind Tatsachen, dass Bioethik und staatliche Besessenheit nach Euthanasie ausdrücklich Kategorien des Narzissmus waren. Im Grunde war der Narzissmus ganz und gar eine Lebensethik. Er hatte seinen eigenen Begriff vom würdigen Leben und nahm unerbittlich die Notwendigkeit auf sich, dem unwürdigen Leben ein Ende zu bereiten. Der Narzissmus hat den nihilistischen Kern der ethischen Ordnung, französisch Disposition, isoliert und auf die Spitze getrieben. Sowie diese Ordnung die politischen Mittel hatte, etwas anderes zu sein als Geschwätz. Ah ja, also heute ist halt nur Geschwätz, diese Ordnung der Ethik da. Die Nazis haben dann halt schon mal materiell verankert. In dieser Hinsicht ist das Aufkommen in unseren Ländern von großen staatlichen Kommissionen über Bioethik ein schlechtes Vorzeichen. Man wird laut aufschreien. Man wird sagen, dass es eben wegen der Nazi-Gräuel notwendig ist, eine Gesetzgebung zu schaffen, um das Recht auf Leben und auf Würde zu verteidigen, seitdem der heftige Schub der Wissenschaften uns etwas in die Hände legt, womit wir alle Arten von gentechnischen Manipulationen durchführen können. Das Geschrei sollte uns nicht beeindrucken. Man muss nachdrücklich weiterhin die These vertreten, dass die Notwendigkeit solcher staatlichen Kommissionen und solcher Gesetzgebungen ein Anzeichen dafür ist, dass diese Problematik im Gewissen und in der Geisteshaltung der meisten wesentlich zweifelhaft ist. Die Verklammerung von Ethik mit Bio ist an sich bedrohlich. Ganz genauso wie die Ähnlichkeit der Vorsilben von Eugenik verschmäht und von Euthanasie achtenswert. Eugenik wäre also so ein Programm, ja, eine bessere Rasse zu züchten, bei der Zeugung zu schauen, wie welche Menschen mit welchen Genen dürfen sich hier fortpflanzen. Eine hedonistische Doktrin über das Gutsterben wird dem mächtigen, wirklich todbringenden Streben, gut zu zeugen, kein Hindernis in den Weg legen. Ein Streben, das eine evidente Instanz des Gutlebens ist. Der Kern des Problems besteht darin, dass gewissermaßen jede Definition des Menschen, die vom Glück ausgeht, nihilistisch ist. Es ist klar, dass die an den Toren unserer krankhaften Wohlhabenheit errichteten Barrikaden als innere Entsprechung gegen den nihilistischen Trieb das lächerliche und mitschuldige Hindernis der ethischen Kommissionen haben. Sehr schön, unsere krankhafte Wohlhabenheit. Wenn ein Premierminister, politischer Vorsänger einer Ethik der Polis, erklärt, dass Frankreich nicht das ganze Elend der Welt aufnehmen kann, dann verwahrt er sich wohl, uns die Kriterien und die Methoden zu nennen, die für die Entscheidung benutzt werden würden, welchen Teil dieses Elends man aufnehmen wird und welchen Teil man sicherlich in den Auffanglagern bitten wird, wieder an den Ort des Todes zurückzukehren, damit wir unseren Reichtum ohne zu teilen genießen können. Reichtum, der, wie man weiß, zugleich unser Glück und unsere Ethik bedingt. Und gleichermaßen ist es sicherlich unmöglich, genau anzugeben, welches die verantwortlichen und natürlich kollektiven Kriterien sind, in deren Namen die Kommissionen für Bioethik die Unterscheidung zwischen Eugenik und Euthanasie, zwischen der wissenschaftlichen Verbesserung des weißen Mannes sowie seines Glücks und der würdevollen Vernichtung des Monsters, der Leiden und peinlichen Schauspiele treffen. Ja. Sehr schön, dass hier der Premierminister also erklärt, wir können nicht das Elend der Welt aufnehmen. Das ganze Elend, ja, ist schon richtig als Aussage, aber wie Badiou anmerkt, dann würde ich auch mal gern wissen, wie sehen diese Berechnungen dann genau aus im Einzelnen? Welchen Teil des Elends der Welt werden wir denn jetzt aufnehmen? Und wie entscheiden wir das, welchen anderen Teil wir dann wieder zurückschicken in den Tod oder in das Leben, das halt nicht so würdevoll sein kann? Diese Kriterien existieren natürlich nicht. Und es ist auch idiotisch, so wie es im Neue 20er Podcast immer wieder gemacht wird, diese Frage der Einwanderung unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit zu diskutieren. Ja, das Pflegesystem wird so nicht, wird zusammenbrechen ohne Einwanderer. Ja, mag richtig sein, aber warum solche Argumente machen, die offensichtlich an die Konservativen gerichtet sind, dann die Leute davon zu überzeugen? Also das weist halt darauf hin, es gibt keine linke Position eigentlich in Deutschland, in Europa. Es ist scheinbar nicht mal für diese Podcaster möglich, so ein Argument zu machen für die Einwanderung, dafür, dass wir ja irgendwie eine Pflicht haben, Menschen aufzunehmen, soweit wir es als Land auch verkraften können, zu sagen, ja, da kommen Menschen, die fliehen von irgendwoher oder die sind auch nur Wirtschaftsmigranten, wollen einfach ihr Leben verbessern, dass wir irgendwie, dass die irgendwie auch Recht hätten mit dieser Forderung, dass sie zu uns kommen wollen. Das ist durchaus eine wichtige Überlegung. Und wir sollten hier nicht davon ausgehen, immer, ja, was können die uns nützen?
Die neuen nimmt aber Radi, also leider ziemlich auf die
Frage. Ein Momentchen. Weiter aber im Text. Jetzt muss ich hier wirklich langsam zum Schluss kommen. Gut. Ist also auch nicht klar unterscheidbar zwischen Sterbehilfe und Zeugungshilfe. Und sagt Badiou, dass wir da in ungemütliche Gefilde reinkommen mit diesen Überlegungen zur Ethik. Weiter. Der Zufall, die Umstände des Lebens, das Labyrinth der Bewusstseine sind in Kombination mit einer strengen und unparteiischen Behandlung der klinischen Situation viel mehr wert als die pomphafte und mediengerechte Betreibung von Instanzen der Bioethik, deren Manövergebiet und sogar deren Bezeichnung nicht sehr gut riechen. Ja, sehr wichtig, es kommt immer auf die Situation an. Der Arzt braucht doch hier keine Ethik-Guidelines irgendwie, sondern der muss für jede Situation neu entscheiden und abwägen, unter welchen Voraussetzungen kommt hier der Patient zu mir, was sind seine ganz speziellen Lebenssituationen oder sonstige Umstände jetzt im Krankenhaus, Überlastung, Ressourcenengpässe, eine gewisse Situation vorliegen und wir müssen jetzt halt überlegen, was ist da zu tun. Immer mit der Prämisse, dem Menschen zu helfen, der einen darum bittet. Viertens, Der ethische Nihilismus zwischen Konservatismus und Todestrieb. Wenn man Ethik als Figur des Nihilismus betrachtet, was durch die Tatsache verstärkt wird, dass unsere Gesellschaften keine universell annehmbare Zukunft haben, dann schwankt sie zwischen zwei gepaarten Wünschen. Einem konservativen Wunsch, demzufolge überall die Legitimität der Ordnung, die unserer westlichen Lage eigentümlich ist, anerkannt wäre, wobei diese Ordnung ein Ineinander einer objektiv wilden Wirtschaft und eines Rechtsdiskurses ist, und einem todbringenden Wunsch, der im gleichen Zuge eine vollständige Herrschaft über das Leben fördert und verschleiert, was ebenso wohl heißen will, der das, was ist, der westlichen Herrschaft über den Tod weiht. Daher wäre es besser, wenn man die Ethik, da sie griechisch spricht, als eudenosis, einen seligen Nihilismus nennte. Dagegen kann man nur das einwenden, dessen Seinsmodus darin besteht, noch nicht zu sein, aber wessen sich unser Denken für fähig erklärt. Verstehe ich nicht ganz. Jede Epoche, und keine ist schließlich mehr wert als jede andere, besitzt ihre eigene nihilistische Figur. Die Namen ändern sich, aber man findet immer unter diesen Namen, wie dem der Ethik zum Beispiel, die Artikulation einer konservativen Propaganda und eines dunklen Wunsches nach einer Katastrophe. Nur dadurch, dass man das zu wollen erklärt, was der Konservatismus für unmöglich dekretiert und die Wahrheiten gegen den Wunsch nach dem Nichts bejaht, reißt man sich vom Nihilismus los. Die Möglichkeit des Unmöglichen, die jede liebevolle Begegnung, jede wissenschaftliche Neugründung, jede künstlerische Erfindung und jede Ereignisfolge politischer Emanzipation uns vor Augen führen, ist das einzige Prinzip gegenüber der Ethik des Gutlebens, dessen wirklicher Inhalt die Entscheidung zum Tode ist, einer Ethik der Wahrheiten. Gut, das ist das Ende dieses Kapitels. Jetzt kommt Ethik der Wahrheiten. Da geht es darum, was ich schon angesprochen habe, dass meine Wahrheit dieser Podcast-Prozess ist, dem ich jetzt treu bleiben muss. Und das ist wie ein Bruch, der einen in der Mitte spaltet. Und man muss dieser Spaltung, diesem Exzess, diesem Bruch treu bleiben, weil da ist etwas passiert, das einen über einen hinausgetrieben hat. So auch in der Liebe. Wenn man diesem Liebesprozess treu bleiben will, muss man sich fragen, was ist dieser Bruch, dieses Außer-sich-Sein? Wie kann ich dem gerecht werden in meinem Alltagsleben, dass ich dem folge, dass ich da, ja, dass ich dieser Wahrheit, die ich da gespürt habe, treu bin? Das ist sehr schwierig, aber das ist die Ethik der Wahrheit, die wir dann hoffentlich auch noch durchlesen können. Es soll ja nicht so negativ sein, nur die alte Ethik kritisieren und herabsetzen, sondern hier auch eine eigene Ethik begründen. Ja, das fand ich sehr schön bei Badiou. Ich habe dieses Buch gelesen im Sommer, so im August. Gerade als meine Freundin in Deutschland ankam, als ich sie noch nicht gekannt habe. Aber da, ja, war diese Zeit, wo ich so viel frei hatte und viel auf dem Sofa lag und gelesen habe. Dieses Buch ist ein schwerer Brocken, kann ich sagen. Aber ich habe es ja geschafft und jetzt habe ich hier noch dieses Buch von einem anderen Franzosen, Big Beder, der hier schon mal Thema war, in Folge 15. Und er schreibt halt ziemlich obszön, ziemlich provozierend, so wie Houellebecq auch in seinen Büchern, aber eigentlich noch viel schlimmer als Houellebecq, aber viel unterhaltsamer auch. Ich glaube, ich kann es vielleicht schon vorlesen, weil das bringt hier einen Kontrapunkt. Es geht hier um einen Artikel und es geht auch um diese Ethik, die Frage der Liebe. Eigentlich ist doch die wahre Ethik, wie ich sagte, jemanden zu lieben und sich einfach dafür zu entscheiden. Aber manchmal will man da halt so raus, sich rausstützen aus dem Wahrheitsprozess. Und obwohl man weiß, dass einen ins Unglück stürzt, dass man dadurch auch unglücklich wird, dass man sich selbst schadet, trotzdem hat man diesen Drang, diesen Todestrieb, spüre ich auch immer wieder in mir, einfach den Drang zum Irrationalen, den Drang, sich in der eigenen Untätigkeit und Ohnmacht einzurichten, sich damit abzufinden, wenn man vielleicht so melancholisch, so deprimiert ist und zu sagen, ja, das ist aber, das ist jetzt halt so, das ist die böse Welt und ich will auch gar nicht glücklich sein. Irgendwie so ist hier dieses Kapitel, dass da eine Trennung beschrieben wird von Octave, dem Protagonisten, von seiner Freundin Sophie. Sophie, glaube ich, heißt sie ja. Das ist so wunderbar, was hier als Motto auch vor dem Buch steht. Das lese ich mal vor. Es gibt hier drei Mottos. Drei Mottos und die passen so perfekt zu heute. Also, Mottos zu dem Buch. Einmal von Aldous Huxley aus Schöne neue Welt. Neues Vorwort von 1946. Es gibt natürlich keinen Grund, warum der neue Totalitarismus dem alten gleichen sollte. Ein Regieren mittels Knüppeln und Exekutionskommandos, mittels künstlicher Hungersnöte, Massenverhaftungen und Massendeportationen ist nicht nur unmenschlich, darum schert sich heutzutage niemand viel, es ist nachweisbar leistungsunfähig. Und in einem Zeitalter fortgeschrittener Technik ist Leistungsunfähigkeit die Sünde wider den Heiligen Geist. Ein wirklich leistungsfähiger totalitärer Staat wäre ein Staat, in dem die allmächtige Exekutive politischer Machthaber und ihre Armee von Managern eine Bevölkerung von Zwangsarbeitern beherrscht, die zu gar nichts gezwungen zu werden brauchen, weil sie ihre Sklaverei lieben. Ihnen die Liebe zu ihr beizubringen, ist in heutigen totalitären Staaten, die den Propagandaministerien, den Zeitungsredakteuren und Schullehrern zugewiesene Aufgabe. Ne, dann aber das nächste Motto von Alain Souchon. Wir werden bedrängt von den Wünschen, die man über uns verhängt. Ja, sehr gut. Wie dieser Wunsch nach Gesundheit, dass wir irgendwie so geschützt werden sollen. Das, ja, ist jetzt irgendwie neue Normalität, das so wichtig ist. Drittes Zitat von Charles Bukowski. The captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship, ist sein Buch, in dem das steht, von 1998. Der Kapitalismus hat den Kommunismus überlebt. Jetzt kann er nun so, kann er sich nur noch selber auffressen. Ja, einleuchtend. Aber was hier auch stand, dann gibt es noch einzelne Teile. Und hier bei Teil 1 steht das von Rainer Werner Fassbinder als Motto. Man muss zumindest versuchen zu beschreiben, was man nicht verändern kann. Jetzt aber Teil 2. Da werde ich vorlesen und da steht wieder ein anderes Motto von Marcel Proust. In einer Seifenreklame kann man ebenso wertvolle Entdeckungen machen wie in den Pensées von Pascal. Gut, dann hier los. Kapitel 1. Oje. Ja, vielleicht mache ich dann einfach Schluss, wenn es zu wild wird. Das wird heute eine lange Nacht. Seit Sophie weg ist, langweilst du dich immer am Wochenende. Stellst nichts mehr an. Guckst The Grind auf MTV. 1000 Bikini-Mädchen im zu kurzen T-Shirt hopsen unter offenem Himmel auf einer riesigen Tanzfläche herum. Wahrscheinlich South Beach, Miami. Um sie herum athletische Schwarze mit Bäuchen wie glänzende Schokoriegel. Die Sendung hat keinen Inhalt außer plastischer Schönheit und Technoschweiß. Alle sollen auf ewig 16 sein. Schön, jung, sportlich, gebräunt und immer lächelnd im Rhythmus bleiben. Ekstase ja, aber brav und diszipliniert im Sonnenschein. Knappe Kleidung ist Pflicht. The Grind ist eine andere Welt, Strand der Vollkommenheit. Tanz der Makellosigkeit. Das englische Grind bedeutet zermalmen. Diese befohlene Jugendlichkeit erinnert dich an Leni Riefenstahls Triumph des Willens oder die Skulpturen von Arno Breker. Von Zeit zu Zeit gähnt im Hintergrund ein Mädchen, ganz außer Atem, das nicht weiß, dass es gefilmt wird. Dann nähert sich die Kamera und kaum hat sie das Objektiv entdeckt, schaltet sie wieder auf Anmache um, posiert wie eine Pornodarstellerin und lutscht mit gespielter Unschuld an ihrem Finger. Eine endlose Stunde lang ziehst du dir diesen Balnearfaschismus rein und dein Koks dazu. Mit deiner Premier Card zerreibst du es lange auf dem Spiegel, verwandelst die Kristalle in Puderzucker, um nicht dauernd aus der Nase zu bluten. Je feiner das Pulver, desto weniger reizt es die Blutgefäße. Dein Leben läuft wieder rund. Wenn du es durch dein Röhrchen aus massivem Gold geschnupft hast, wirfst du den Kopf zurück, um die erweiterten Äderchen so gut wie möglich zu schonen. Wenn du den Geschmack in der Kehle spürst, trinkst du ein großes Glas Wodka Tonic, um nicht dauernd niesen zu müssen. Nach dem Heuschnupfen hast du jetzt eine neue Krankheit, den Koksschnupfen. Nekrotische Nasenlöcher, Triefnase, Kieferzucken, Kreditkartenverätzung auf der betäubten Seite. So verbringst du dein Wochenende jenseits von dir. Ja, das ist also unsere krankhafte Wohlhammer, wie Badiou schrieb. Und auch wichtig, Badiou, was er meinte, das ist Fehlen der Symbolisierung fürs Alter. Es gibt keinen Plan, was soll der Wert des Alters sein, sondern es ist halt wirklich anscheinend schade dann, der einzige Wert ist die Jugendlichkeit und das lässt man dann halt zurück mit dem Alter. Das ist scheinbar nur als Verlust denkbar, der Tod. Und das Alter ist nicht richtig denkbar. Was soll das sein? Das ist nur ein unglaubliches Leiden, ein Verlust. Und ja, hier beschreibt also Becbeder, dass dieser Jugendkult so in die Wohnzimmer dann getragen wird durch das Fernsehen von MTV. Und ja, ist einfach absurd. Das ist sowohl für die Alten als auch für die Jungen ja eine absurde kulturelle Projektion ist hier, die Jugendlichkeit so zu vergöttern. Und es auch für die Jungen einen enormen Druck bedeutet, eine enorme Frage. Was stellen sie dann mit dieser Jugend an? Nutzen sie die richtig? Diese Jugend, die ja so wertvoll ist. Dann weiter im Text. Du konntest die Droge allmählich näher kommen sehen. Anfangs hast du bloß gehört, wie darüber geredet wurde. Wir haben das ganze Wochenende Schnee gehabt. Dann bist du von Freunden deiner Freunde eingeladen worden. Willst du auch eine Nase? Dann wurden die Freunde deiner Freunde zu deinen Dealern. Dann starb einer von ihnen an einer Überdosis, der andere endete im Knast. Am Anfang wolltest du es nur ab und zu probieren, dann wolltest du jedes Wochenende dazugehören. Dann wolltest du auch unter der Woche wieder lachen können. Dann hast du das mit dem Lachen vergessen und hast es jeden Morgen genommen, um normal zu bleiben. Wenn es mit Abführmittel gestreckt ist, kriegst du Durchfall. Und wenn es mit Strychnin versetzt ist, juckt es dich in der Nase. Aber du beklagst dich nicht. Wenn du dir nicht das Näschen pudern würdest, müsstest du im quietschgrünen Anzug Bungee-Jumpen oder mit komischen Knieschützern Rollerbladen oder im China-Restaurant Karaoke singen oder mit Skinheads den Rassismus pflegen oder mit alten Tunden turnen oder allein Sport-Toto spielen oder dich auf einer Couch analysieren lassen oder mit Lügnern pokern oder im Internet surfen oder Sadomasochismus praktizieren oder eine Diät machen oder zu Hause Whisky saufen oder in deinem Garten Blumen züchten oder Skilanglaufen oder städtische Philatelie oder bürgerlichen Buddhismus betreiben oder deinen Palm programmieren oder in Gruppen basteln oder Analsexorgien feiern. Alle brauchen irgendwelche Aktivitäten, um sich zu entstressen, wie sie sagen. Doch du weißt ganz genau, dass sie in Wirklichkeit nur durchkommen wollen. Genau, jeder will doch eigentlich nur durchkommen, will doch eigentlich nur normal bleiben. Und das ist viel zu sehr unter Druck von diesem kapitalistischen Räderwerk. Was hier wichtig ist zu erwähnen, das Buch ist auch schon etwas älter, etwa 20 Jahre, deshalb ist von einem Palm die Rede. Genau. Das französische Original ist im Jahr 2000 erschienen. Ja, deshalb den Palm programmieren und im Internet surfen war da noch was Exotisches. Weiter. Du wickst zu oft vor Videokassetten, seit du allein lebst. Ständig kleben Kleenex-Fetzen an deinen Fingern. Okay. Als du dich von Sophie getrennt hast, hast du behauptet, Nutten wären dir lieber. Ich bin dir treu, du bist die Einzige, die ich mit Lust betrüge. Wie ist das eigentlich passiert? Ah ja, du warst mit ihr Abendessen, als sie dir plötzlich eröffnet, dass sie schwanger ist. Dieser Flashback ist keine angenehme Erinnerung. Auf einmal floss aus deinem Mund ein langer Monolog, unaufhaltsam. Du hast dir um die Ohren gehauen, was alle Männer der Welt ihren schwangeren Frauen gern reinwürgen würden. Ich fänd's am besten, wenn wir uns trennen. Verzeih, bitte weine nicht. Ich sehne mich nach dem Ende. Ich werde allein verrecken wie ein Stück Dreck. Hau ab, verschwinde, bau dir ein neues Leben auf, solange du noch schön bist. Geh bloß weit weg von mir. Ich hab's versucht, glaub mir, ich hab versucht durchzuhalten, aber ich kann das nicht. Ich ersticke, ich schaff's nicht mehr, ich kann einfach nicht glücklich sein. Ich träume von Einsamkeit und flüchtigen Abenteuern. Ich möchte allein in fremde Städte reisen. Ich kann kein Kind großziehen, wo ich doch selbst noch eins bin. Ich bin mein eigener Sohn. Jeden Morgen schenke ich mir das Leben. Ich hab keinen Vater gehabt, wie soll ich selbst einer werden? Ich will deine Liebe nicht, ich. Ziemlich viele Ich-Sätze. Du Monster, sagte Sophie. Wenn ich ein Monster bin und du mich trotzdem liebst, bist du genauso bescheuert wie Frankensteins Braut. Sophie hat dich noch einmal gescannt, ist vom Tisch aufgestanden und ist aus deinem Leben verschwunden, ohne Luft zu holen. Komisch war nur, dass du, als sie schluchzend das Lokal verließ, auf einmal begriffen hast, dass eigentlich du getürmt bist. Du hast tief eingeatmet und ausgeatmet. Du fühltest diese feige Erleichterung, die allen Trennungen folgt. Du hast auf das Papiertischtuch geschrieben, Trennungen sind das Münchner Abkommen der Liebe. Und was die Leute Zärtlichkeit nennen, nenne ich Trennungsangst. Und es ist immer dasselbe mit den Frauen. Entweder du machst dir nichts aus ihnen oder sie machen dir Angst. Das heißt, wenn sie dir nicht egal sind, kriegst du die Panik. Erzählt eine Frau ihrem Typ, dass sie ein Kind erwartet, lautet die erste Frage, die der Typ sich stellt, nicht »Will ich das Kind?«, sondern »Will ich mit der Frau zusammenbleiben?« Schließlich ist die Freiheit nur ein unangenehmer Moment, der vorbeigeht. Heute Abend hast du beschlossen, wieder in die Bar Biturique zu gehen, dein bevorzugtes Freudenhaus. Bordelle sind in Frankreich verboten, aber allein in Paris gibt es gut 50. Dort lieben dich die Mädchen, kaum dass du da bist. Und sie haben zwei große Vorzüge. Erstens, sie sind schön. Zweitens, sie gehören dir nicht. Du bestellst eine Flasche Shampoos, gibst eine Runde aus und auf einmal streicheln sie dir über die Haare, lecken an deinem Hals, graben ihre Nägel in dein Hemd, streifen deine Hose, die sich beult, und säuseln dir delikate Obszönitäten ins Ohr. Du bist so süß, dass ich dir gern einen blasen würde. Sonja, sieh mal, was für ein Hübscher. Ich würde gern sein Gesicht sehen, wenn er in meinen Mund kommt. Steck mir doch seine Hand ins Höschen, damit er spüren kann, wie feucht ich bin. Meine Klitoris zittert schon. Ja, da fühlst du das Pulsieren unter deinem Finger? Und du glaubst ihn aufs Wort. Du vergisst, dass du sie bezahlst. Im Grunde deines Herzens ahnst du, dass Joanna eigentlich Janine heißt. Aber bevor du gekommen bist, ist dir das egal. Du bist der Hahn im Korb der Luxushühner. Im Souterrain der Bar Biturique nuckelst du an Silikontitten. Sie hätscheln dich. Lange Zungen legen sich auf dein Gesicht. Du hebst du deine Rechtfertigung an. Um den Wagen reparieren zu lassen, bringt man ihn in die Werkstatt. Wenn man ein Haus bauen will, nimmt man sich tunlichst einen guten Architekten. Wenn man krank wird, möchte man einen kompetenten Arzt. Warum sollte die körperliche Liebe der einzige Bereich sein, in dem man nicht auf Spezialisten zurückgreift? Wir sind alle Prostituierte. 95% der Leute würden mit jemandem schlafen, wenn man ihnen dafür 10.000 Francs bietet. Jede beliebige Schickse würde dir schon für die Hälfte einblasen. Sie wird beleidigt tun, sie wird es ihren Freundinnen nicht erzählen, aber ich denke, für 5 Mille machst du mit ihr, was du willst. Und für weniger. Wenn du willst, kriegst du jede. Alles nur eine Frage des Tarifs. Würden sie es ablehnen, mir einzublasen für 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen? Liebe ist meistens Heuchelei. Hübsche Mädchen verlieben sich, ernsthaft, wie sie im Grunde ihres Herzens glauben, in Typen, die ganz zufällig Geld wie Heu haben und ihnen ein schönes Luxusleben bieten können. Sind das keine Nutten? Eben. Joanna und Sonja sind vollkommen deiner Meinung. Sie stimmen deinen brillanten Theorien immer zu. Gleich und gleich gesellt sich gern. Du bist ja auch vom Großkapital gekauft. Ah, Ist nicht mehr lang, jetzt kann ich es zu Ende lesen. Außerdem sind diese Mädchen die einzigen, die einen Ständer hinkriegen, wenn deine Nase fast platzt und du einen Präser auf dem Piepmatz hast und dir nichts Besseres einfällt als: Was siehst du aber den Strohhalm in deines Bruders Nase und die Latte in deiner Hose nimmst du nicht wahr? Du spielst den knallharten Provokateur, aber eigentlich bist du gar nicht so. Du gehst nicht aus Zynismus zu Prostituierten, ganz im Gegenteil, du tust das aus Angst vor der Liebe. Sie geben dir Sex ohne Gefühl, Lust ohne Schmerz. Das Wahre ist ein Moment des Falschen, schrieb Guy Debord nach Hegel, und die waren klüger als du. Der Satz beschreibt die Atmosphäre in einer Hostessenbar recht gut. Mit den Prostituierten wird das Falsche zu einem Moment des Wahren. Du bist endlich du selbst. Einer sogenannten normalen Frau gegenüber muss man sich bemühen, sich brüsten, sich besser machen, als man ist, also lügen. Da gibt der Mann die Hure. Im Bordell dagegen lässt man sich gehen und versucht nicht zu gefallen oder Eindruck zu schinden. Das Bordell ist der einzige falsche Ort, wo der Mann wahr, schwach, schön und verwundbar ist. Man müsste einen Roman schreiben mit dem Titel »Die Liebe kostet 3000 Francs«. Du zahlst viel Geld für die Freudenmädchen, um dir etwas zu ersparen. Du bist zu empfindsam, als dass du noch einmal riskieren könntest, dich zu verlieben mit allen Konsequenzen. Herzklopfen, Gefühlsstimme, plötzliche Ernüchterung, großes Geschrei. Du kennst nichts Romantischeres, als ins Puff zu gehen. Nur wahrhaft sensible Wesen müssen bezahlen, um Leiden zu meiden. Über 30 haben alle ihren Panzer. Nachdem sie ein paar Mal Liebeskummer hatten, fliehen Frauen die Gefahr, indem sie mit alten Trotteln ausgehen, die sie in Sicherheit wiegen. Männer lieben lieber gar nicht und legen Lolitas oder Huren flach. Alle schotten sich ab, keiner will sich mehr lächerlich oder unglücklich machen. Du trauerst dem Alter nach, wo Lieben noch nicht wehtat. Mit 16 bist du mit Mädchen ausgegangen und hast dich leichten Herzens von ihnen getrennt, oder sie sich von dir, das war in 2 Minuten erledigt. Warum ist später alles so bedeutsam geworden? Logisch betrachtet müsste es umgekehrt sein, Dramen in der Jugend, Leichtigkeit in den 30ern. Aber es ist nicht so. Je älter man wird, desto weicher wird man. Mit 33 ist man viel zu vernünftig. Anschließend gehst du nach Hause, wirfst ein Lexomil ein und träumst nicht mehr. Nur so gelingt es dir, du armer Kerl, Sophie für ein paar Stunden zu vergessen. Wunderbar, also doch wieder Sophie hier am Ende. Da kommt er nicht davon los. Und ich muss hier aber doch loskommen von meiner Liebhaberin, die hier der Tischlein deck dich Podcast ist. Die 2,5 Stunden Grenze habe ich auch wieder gerissen und möchte mich jetzt bedeckt halten mit Kommentaren zu diesem Text. Bedeckt halten, das steht für sich, hatte ich auch schon zu Georges Batailles Texten gesagt. Und das gilt für alle französischen Autoren zumindest, dass die schreiben halt auf eine Weise, wie es für einen Deutschen vielleicht gar nicht konzipierbar ist, wie es gar nicht zu fassen, was schreibt ihr über welche Wahrheiten, wenn ihr eigentlich ausgedrückt verhandelt in diesem Text. Deshalb möchte ich mit meiner deutschen schwerfälligen, schwermütigen Zunge hier nichts weiter anfügen, sondern sage euch, macht euch das Leben nicht zu schwer, seid nicht zu vernünftig, egal ob über oder unter 30, und die Liebe, die soll doch auch wehtun. Wie gesagt, die Liebe ist die größte Leidenschaft, die auch das größte Leiden schafft. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich bei meinen geliebten Zuhörern. Dieses Publikum, zu dem ich diese spezielle Bindung fühle, ist mir unglaublich wichtig, unglaublich liebenswert. Und hoffentlich, ja, vielleicht gibt es auch eine Reziprozität in dem einen oder anderen Fall. Aber ist ja nicht so wichtig. In der Liebe glaube ich auch an die Liebe, die nicht reziprok ist, die es nicht sein muss, weil sie für sich steht und man einfach der eigenen Wahrheit folgt. Das ist meine Version der Liebe. Es ist egal. Ist mir auch egal, ob man da in die Richtung des medizinisch nicht mehr gesunden, wie man sagt, Stalking abdriftet, wenn man sich halt so verliebt wie ich meistens, dass man sich das nur vorstellt, nur imaginiert und sich dann nur sehr schwer da überwinden kann, wirklich sich an die andere Person heranzutrauen, sie mal anzusprechen. Ja gut, das könnte man dann auch schon so sehen, als ob das nicht mehr ganz gesund wäre, aber für mich ist das genauso die wahre Liebe wie die reziproke Liebe. Also selbst die Liebe, die noch nicht mal bereit ist, den ersten Schritt zu gehen, aber die trotzdem schon in sich eine Wahrheit fühlt, ist genauso Liebe wie jede andere Liebe aus meiner Sicht. Und ja, mit diesem Wort beende ich hier die Aufnahme und wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag, je nachdem, wo und wann ihr hier meine Signale empfangt. Bis zum nächsten Mal.